Besenwagen-Time. Wir laden dich heute mal wieder ein, dich mit uns in die gelbe Zeitmaschine zu setzen. Ein Gast, auf den wir uns schon lange freuen, begibt sich mit uns auf die Reise durch seine Karriere und das, was draus geworden ist. Kuhflecken-Trikots, die Vuelta 2009 und Kölsche Schule. Und dann doch mit der Unterhose nach Italien. Ich freue mich schon. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Und Rafa dreht für uns die Uhr zurück.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
helden.de. Gerade komme ich vom Training nach Hause und leider muss ich feststellen, ich habe zwei Defekte. Meine Beine sind defekt, aber das steht auf dem anderen Blatt. Und ein Schaltröllchen hat sich heute mit seinem Kugellager zerstritten und ist in Streik getreten. Aber hey, Schaltröllchen, Service jetzt in der Werkstatt, das kann schon mal nervig werden. Und da ist verdammt gut, wenn man bei helden.de versichert ist. Ich bin jetzt zwar nach Hause gekommen, aber wenn nicht, hätte ich mit Helden sogar den Pannen- und Unfallservice gehabt. Und bei dem Laub, was gerade auf allen Radwegen liegt, ist das eine verdammt gute Sache. Es macht für Leute, die viel Rad fahren, weniges mehr Sinn als eine Fahrradvollkasko. Und die bietet helden.de. Nicht nur Diebstahl, sondern umfassender Vollkaskoschutz. Keine Selbstbeteiligung, jederzeit kündbar und weltweit, also trainingslagerkompatibel. Radsport jeder Art, also die Teilnahme an Wettkämpfen, ob Straße, Downhill oder BMX, ist für Hobby- oder Amateurathletinnen und Athleten automatisch mitversichert. Helden.de möchte mit vollumfassenden, fairen digitalen Produkten überzeugen. Leistet zum Beispiel eine andere Versicherung heute oder in Zukunft besser bei den gesetzlichen Haftungen? Werden diese Leistungen von Helden übernommen? Überzeugt sind auch Wirtschaftswoche und Fokus. Die haben Helden ausgezeichnet, insbesondere fürs fairste Produktangebot, die Kommunikation mit den Kunden und den Service im Schadensfall. Und wie bekommst du jetzt die beste Fahrradversicherung am Markt? Auf helden.de/bike. Und das geht a. schnell, b. mit uns sogar dauerhaft einen Monatsbeitrag günstiger. Der Code ist RADB1. Und du zahlst nicht nur im ersten Jahr 11 statt 12 Monate, sondern dauerhaft. Empfiehl die Versicherung noch einem Freund weiter und es spart euch beiden nochmal einen Monat. Die beste Fahrradversicherung kannst du in 3 Minuten abschließen. Der Wechselservice von Helden übernimmt für dich alle Unannehmlichkeiten. Check unsere Shownotes und hol dir den doppelten Boden für dein Bike. Ja, und bevor wir uns zum Dreh- und Angelpunkt dieses Podcasts begeben, der Vuelta 2009, habe ich mal wieder einen Social-Media-Tipp. Ich musste auf jeden Fall lachen. Ich habe das geschickt bekommen die Woche. Vielleicht kennst du einer von euch, ich glaube aber nicht. Math Bikes Germany. Schon mal gehört?
Doch. Das habe ich zufällig gesehen vor ein paar Tagen.
Was?
Es gibt sogar noch
Germany.
Es gibt sogar noch Unteraccounts für einzelne Städte, so Hannover, Magdeburg.
Was ist denn das? Also Paul, du hast das bestimmt schon mal gesehen, Paul.
Du kennst doch so in der Stadt, du läufst so oder fährst so rum auf dem Rad, läufst rum und dann kommen dir so Leute entgegen auf so einem so ein Baumarkt-Fully oder so ein Fettbike, Fett-E-Bike am besten, was irgendwie noch so komisch optisch getuned ist oder so. Oder es gibt doch auch so Bikes, die so seltsame Namen haben wie Sword Aggressor oder Techno-Bike oder so.
Im Sommer dann auch mal gerne oberkörperfrei.
Genau, oder irgendwie halt stark tätowiert und seltsam angezogene Jungs, so ja, auf jeden Fall.
Das ist in Berlin ganz oft, dann so mit Downhill-Helm in Berlin, weißt du, und dann so, also.
Ja, es geht weniger um Downhill-Helm als vielleicht sogar um, weiß ich nicht, so Fetischmaske oder sowas. Ja, das ist auf
aber
jeden
auch
Fall.
Geil, dass ich letzte Woche den Account auch zufällig entdeckt habe. Und mir doch schon so dachte, so, okay, was es nicht alles gibt.
Gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, also aus Köln kennt man es auf jeden Fall auch. Und dieser Account trägt so ein bisschen die Erfahrung der Leute zusammen. Das ist ganz nett anzuschauen. Guckt mal rein. Der kann auch noch ein paar Follower vertragen.
Fast immer hat so ein Fahrrad auf jeden Fall auch so eine Bluetooth-Box mitlaufen.
Ja. Die letzte Story von heute, von vor 8 Stunden, wo der Typ an der Ampel am Dancen ist mit so einer weirden Maske auf.
Ey, es gibt auch Fahrräder einfach, ne? Was da schon so zusammengeschrabbelt wurde von der Bike-Industrie. Gerade so diese Billigteile, das ist der Hammer.
Ey, aber jetzt, wo wir gerade schon drüber reden, wozu sind Fatbikes da? Das verstehe ich nicht.
Ich glaube, es ist Schnee ursprünglich, oder?
Es ist langsam. Ja. Es sieht einfach kompliziert, also sieht einfach auch nicht geil aus. Ich verstehe es nicht.
Also wenn du ein Fatbike hast, für mich bist du entweder unter 17 oder irgendwas über 45 Midlife-Crisis.
das passt. Das passt ganz gut, ja.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass die dafür gemacht sind, dass du damit im Schnee fahren kannst, oder?
Ja gut, ja. Aber wer fährt damit im Schnee? Von den Leuten, genau, die diesen Fatbike gekauft haben. Und wenn du damit im Schnee fahren willst, brauchst du auf jeden Fall ein Fat-E-Bike, weil sonst ist es ja viel zu schwierig.
Ja.
Seid ihr schon mal mit einem gefahren?
Nee.
Ich habe auf irgendeiner Messe mal eins gefahren.
Es gibt ja auch Fatbikes, wo beim Laufrad dann quasi der Schlauch so durch die Felgen noch so leicht durchguckt. Weißt du, also wo das mal so Löcher sind und die dann immer so rausgucken. Mhm. Oder ist das Schlauch, keine Ahnung, was das ist. Aber ja, es ist schon wilde Sachen. Ja.
Ich glaube, über Wasser kann man damit auch fahren.
Ne? Das wollte ich auch gerade sagen. So, muss eigentlich
du kannst damit alles machen. Ja.
Es gibt dann so Stützräder rechts und links, weißt du? Dass du so
es gibt doch
nicht
genau,
umkippst auf dem Wasser und dann kannst du damit über Wasser fahren.
Es gibt doch genau solche Tretboote, die so riesen Trikes sind einfach.
Ja, genau.
Mit so für Angler auch eigentlich gut. Kannst du mit deinem Fatbike auf den See fahren. Kannst du so.
Schön angeln.
Alter, richtig geil. Ey, ich brauche noch Angelfreunde, Jungs. Jetzt nochmal Podcast-Aufruf, Instagram-Aufruf hat nichts gebracht. Angelfreunde Düsseldorf. So,
mach das nicht, Basti. Das ist nicht gut, solche
Aufrufe. Ich darf mein Kind alleine angeln.
Ja, also, nee, ich glaube, so zu zweit ist das schon auch okay. Außerdem muss erstmal wissen, wo ich hin muss. So. Ich habe noch zu wenig Stellen, wo es gut klappt und so. Ich brauche ein bisschen Expertise.
Und ich glaube, da muss man vorsichtig sein, weil dann können sich, glaube ich, eventuell auch Menschen melden, mit denen du vielleicht dann irgendwann mit denen nicht unbedingt Bock hättest, dich da hinzusetzen.
Nee, das gibt's bei unseren Hörern nicht.
Nee, auf gar keinen Fall.
Es gibt auch, ja. Okay, falls jetzt jemand beleidigt gefühlt hat da draußen, Entschuldigung, war nicht so gemeint.
Fahrradfahrender Angler, also kann mir nicht vorstellen, wer da. Egal. Jetzt zu, aktuelles Renngeschehen. Gibt's nicht viel im Moment, aber es gab, oh Wunder, nationale Gravel-Meisterschaft in Niederlanden.
Ja.
Und es wurde auch massiv berichtet, aber war eigentlich auch geil, fast nur übers Frauenrennen.
Ja, weil da halt eine Weltklasse-Athletin gewonnen hat und bei den Männern waren das halt, glaube ich, 3 Conti-Fahrer vom gleichen Team.
Ja, genau. Waren das überhaupt Conti-Fahrer?
Ja, ich glaube, es ist ein Conti-Team, ja.
Okay, ich habe es auf jeden Fall noch nie gehört, das Team.
Ja, ne, ich kannte das Team schon, ja. Ich kannte auch die ersten, also das sind alles ehemalige Crossfahrer. Tim Eising, der gewinnt. Der war mal Crossfahrer, von daher, ja. Aber ja, wer gewinnt bei den Frauen, Basti?
Demi Vollering.
Ja.
Die ich auch demnächst mal einladen werde in Besenwagen International, aber
Heißt ja unser Besenwagen
ein bisschen worldwide? Die wird bestimmt mal gut.
Ey, warte mal, jetzt ganz kurz, ne? Heißt unser Besenwagen nicht worldwide?
Ach, der ist universell einsetzbar. Besenwagen Universal.
Ja, genau, habe ich gesehen, finde ich cool. Unser Podcast heißt Besenwagen Worldwide. Du kannst ja nicht international sagen, weil jetzt suchen die Leute international und finden das dann nicht.
Die Deutschen wissen doch schon Bescheid.
Ich sage, man findet den auch so.
Okay, boy.
Wie läuft es bei euch so mit dem Radfahren aktuell? Weil, also irgendwie, ich komme hier aus der Kölner Bucht nicht mehr so raus. Hier regnet es jeden Tag gefühlt. Oder zumindest immer an allen Tagen, wo ich mir vorgenommen habe, ich fahre jetzt Rad.
Na, ich bin gerade von der Leistungsdiagnostik gekommen. Also bei mir.
Und war er nüchtern?
War okay. Also ich habe noch nicht die Auswertung, aber.
Das sagen sie immer.
Ja, nee, aber es war okay. Also es ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Wenn ich jetzt sage, hat Spaß gemacht, wäre auch gelogen. Aber
also du hast jetzt aber die Leistungsdiagnostik gemacht, um jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dich mit den Werten vorzubereiten, ja? Oder?
Ja, also genau, ich habe ja jetzt ja quasi einen richtigen Trainer mit dem Raphael Jung von Diagnose Berlin und der sagte halt, du musst mal Leistungstest machen, jetzt auch öfters. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich. Natürlich. Nee, ich hab ein Ziel, was relativ nah ist. Deutsche Crossmeisterschaften wollte ich wieder fahren, weil die sind bei uns um die Ecke in Luckenwalde. Und diesmal dachte ich, versuche ich es nochmal aufs Podium zu kommen und bin deshalb motiviert. Und da ist so eine Leistungsdiagnostik natürlich hilfreich, damit man weiß, was man trainieren muss und was nicht.
Und also meinst du, das ist jetzt schwerer geworden als noch vor ein paar Jahren? Wann war das, 2019?
Ich würde sagen, gefahren? Also ich würde sagen, ist einfacher geworden, bei der Elite aufs Podium zu fahren. Wenn zum Echt? Beispiel, wenn, ja, ja, wenn Tom Lindner nicht fährt, würde ich sagen, ist es einfacher geworden. Weil ich, vor ein paar Jahren war es noch schwerer. Da war die Leistungsdichte Richtung Podium noch höher. Aber jetzt ist halt so ein Sascha Weber, dann natürlich Marcel Meisen. Und dahinter ist es ja mega offen. Ne? Also,
Ja, hast du eigentlich Glück, dass Heino doch einen australischen Pass jetzt hat, ne?
Ja.
Heinrich Hausler, sonst wäre, ja, glaube ich, auch ein Aspirant.
Auf jeden Fall, ja. Da,
mittlerweile.
Da habe ich Glück und genau.
Ist der jetzt eigentlich auch schon Cross-Profi? Kann man sagen, ne? Der fährt ja überall mit auf jeden Fall.
Der kriegt ja Startgeld?
Also er verdient auf jeden Fall, glaube ich, ausreichend, dass er kein Startgeld braucht, aber ja. Also ich würde den Profi nennen. Also ist er auch Profi.
Auch schon, ja klar, er ist Straßenprofi, aber zählt er jetzt im Cross auch schon als Profi oder macht er das nur als Hobby?
Ich glaube, er macht es als Hobby, aber weiß ich nicht, da müssten wir jetzt mal einen Experten fragen. Basti, ja,
okay, du bist kein Cross-Sport-Experte, sorry.
Ja. Basti, mir fällt gerade auf, dass du dein Besenwagen-T-Shirt falsch rum anhast.
Hm, tatsächlich.
Also auf links.
Ja, auf links.
Kannst genau. Du direkt so gleich waschen.
Ja, ja. Sehr gut.
Das habe ich wohl kurz vorher gerade nochmal aus und wieder angezogen.
Ja.
Ja, ich war eigentlich, um deine Frage zu beantworten, ich bin eigentlich wieder so ein bisschen eingestiegen letzte Woche und war tatsächlich irgendwie fast 10 Stunden auf dem Rad. Aber irgendwie wurde ich genötigt von anderen Leuten. Positiv genötigt. Bin mit anderen Leuten Rad gefahren. Aber ich weiß auch nicht, ob ich es halten kann. Heute sieht auf jeden Fall schon mal wieder richtig scheiße aus. Aber Laufen klappt mittlerweile auch wieder ein bisschen besser. Intervalle gehen jetzt langsam gut. Mal schauen. Habe ich eigentlich Bock, das auch über den Winter weiterzumachen.
Wie beim Laufen Intervalle oder was?
Mhm.
Ey, habt ihr gesehen,
langsam Radfahren, schnell laufen. Ja.
Tom Dumoulin läuft 32 Minuten auf 10 Kilometer.
Ich fand diesen Marathon von Adam Yates gar nicht so beeindruckend. Also Paul, nee, das wirst du selber sagen können, okay, wenn es deine Sehnen und Gelenke hergeben natürlich, aber ja, die Zeit unter 3 Stunden ist für einen Profi-Ausdauersportler jetzt eigentlich nichts Besonderes. Aber 32 Minuten auf 10, das ist schon so.
Das ist krass. Und noch was, Tom Pidcock wurde anscheinend von Nike gefragt, ob er in Oregon nochmal versuchen will, die 5 Kilometer schnell zu laufen. Hat er letztes Jahr gemacht, so aus dem Training heraus, so irgendwie. Und da war er irgendwie so, bei Strava hat er das noch hochgeladen, aber er war irgendwie so mit den GPS-Daten, hat es nicht so richtig gepasst. Also die Zeit stimmte nicht. Und jetzt haben sie ihm quasi angeboten, das dann Oregon bei sich nochmal richtig zu probieren. Ich glaube, der wird auch sehr schnell sein. Aber das ist halt krass. Also 32 Minuten Tom Dumoulin, das ist richtig schnell, ne?
Ja, aber der war nur Zweiter.
Ja, also es ist halt trotzdem noch nur regionale Spitze, so eine Zeit, ne? Also,
ja, aber es ist halt
Laufen trotzdem, ist halt auch crazy, was da geht.
Ich will jetzt hier keinen Namen nennen. Aber ein Kumpel von mir, der ist auch auf 10 Kilometer eine sehr gute Zeit in dem Bereich gelaufen, nachdem er aus dem Berg reingekommen ist.
Ja, schön auf Drogen läuft es ja besonders gut, ne?
Nee.
Aber ohne Schlaf.
Ja, ich meine, das können wir ja wahrscheinlich alle beurteilen. Betrunken oder mit wenig Schlaf Radrennen fahren, geht an demselben Tag geht das sehr gut. Ja, ja. Ich glaube, irgendwas.
Ja, der zweite Tag ist schlecht.
Ja, irgendwas schüttet man aus, damit das sehr gut funktioniert, vielleicht sogar auch besser als sonst. Aber danach ist scheiße.
Jetzt nochmal kurz zurück zum letzten Thema. Ich habe das nämlich eigentlich noch gar nicht fertig besprochen. Diese relativ schnell organisierte niederländische Gravelmeisterschaft. Wann kriegen wir das in Deutschland? Und eigentlich geil, oder? Also so, in so ein bisschen in die Offseason gepackt oder so am Start vom Training, würdest du da doch auch für ein Gravel-Rennen kriegst du doch bestimmt auch ein paar Profis an den Start.
Ja, wir haben das organisiert.
Ja, genau. Ich wollte auch fragen, ob das vom holländischen Verband jetzt war oder ob das quasi einfach nur genannt wurde holländische Meisterschaft.
Ja gut, es muss ja zumindest irgendwie offiziell abgeklärt sein, dass man es so nennen darf, ne? Also es wurde auf jeden Fall in
die. Es gibt ja auch zum Beispiel, es gibt ja ein Gravel-Rennen, das heißt Gravel Worlds und danach kriegst du ein Weltmeistertrikot, bist aber eigentlich, also das heißt einfach so.
Ja gut,
das fahr ich lass uns einfach eine internationale deutsche Meisterschaft machen.
Ja. Wir haben doch jetzt hier Torben als BDR-Gravel-Koordinator. Ich frag da mal nach. Ja. Torben Haushahn.
Jetzt ernsthaft?
Ja. Wirklich, der hat sich auf die Stelle beworben und der macht das jetzt. Der läuft natürlich erstmal schön gegen Wände, aber der ist dran. Ganz lustig anzuschauen.
Dann fragen wir da mal nach.
Ich bin gespannt, was da draus wird.
Was muss er da machen?
Koordinieren.
Folg ihm mal bitte. Weil der bebildert seine Arbeit da ganz gut in seinen Instagram-Stories. Also der ist halt sehr für Equality und Inklusion und so weiter und sagt, Gravel Racing darf nicht zu sehr Racing werden und ist aber jetzt gerade damit beschäftigt, im Verband erstmal irgendwie Mittel freizuschaufeln und von diesem Ehrenamt wegzukommen und der hat die Wurzel jetzt erstmal angepackt gerade, um irgendeine Veränderung zu bringen.
Ist natürlich schwer, aber von Anfang an zu irgendwas irgendwie zu kritisieren, wenn ich so richtig weiß, was da passiert, aber halt auch direkt zu sagen, dass es nicht so racy sein sollte, weil dann cutst du schon wieder die eine Seite weg und lässt eigentlich nicht offen, wohin sich das entwickeln kann. Und das ist, glaube ich, auch nicht gut, weil man noch gar nicht weiß, wie sich der Sport entwickeln könnte.
Also Paul, wenn du ein Rennen machst, fahre ich mit.
Ja,
aber auch nicht zu racy sein.
Nee,
was ist das für ein Wort,
racy? Ja, wenn ich ein Rennen mache, gibt's eine Variante, die ist für dich und eine, die ist ein Rennen.
Ach, das ist dann aber wieder geteilt, oder ist das so ein Stadtblock?
Naja, ich weiß nicht, würdest du 180 Kilometer lang fahren wollen? Wahrscheinlich nicht.
Boah, ist schon lang für so ein Gravel-Ding, ne?
Richtig, und deswegen sollte man, denke ich, auch mal nochmal eine kürzere Distanz haben, die dann für Menschen ist, die vielleicht auch Bock drauf haben, aber nicht ganz so lange Rad fahren wollen.
Er kommt auf die Strecke drauf an. Ja, ehrlich gesagt, wenn die schön ist.
Ja, gut. Aber es gibt ein Zeitlimit, Andi, ne? Also muss ich auch bei allem beim Schnitzel essen dann in der Pause.
Kein Problem.
Ja. So, letzter Punkt auf meiner Liste habe ich eigentlich nur für einen Witz drin.
Ich würde hier nochmal so einen Aufruf machen im Besenwagen jetzt.
Mach.
Nächste Woche ist ja Black Friday. Nee, ist diese Woche? Nächste Woche? Moment. Nächste Woche ist Black Friday, oder? Ich kenne mich damit nicht mehr aus. Könnt ihr mir sagen, wann Black Friday ist?
Nö.
Genau, am 26. ist der Black Friday. Und wie jedes Jahr macht Rafa an dem Tag ja einen Aufruf, anstatt irgendwie sinnlos Geld auszugeben, Rad zu fahren und damit halt wieder das World Bicycle Relief zu supporten. Und ich werde auf jeden Fall fahren an dem Tag. Wird dann meine erste Trainingseinheit wahrscheinlich im November. Und wer will, kann sich ja da anschließen. Also mitfahren hier in Köln oder eben sowieso kann da jeder mitmachen, gerne mitmachen. Aber ich habe an dem Freitag auf jeden Fall frei, mir frei genommen. Und wer mitfahren will, der kann sich ja gerne melden. Basti fährt bestimmt auch mit, oder?
Ja, warum nicht? Mal gucken. Freitag ist der Bike-Fitting-Tag bei mir, aber im Moment ist nicht so die Saison, also gute Chance.
Kennst du die Leute ja während der Fahrt.
Stimmt, fitten. Die nehmen wir dann einfach mit, direkt.
Das haben wir schon öfter gemacht.
Wo wir gerade bei Gravel waren, ich wollte nochmal Werbung reinschieben hier für ein cooles Fotobuch von dem Fotograf Nils Lengner, der über die Orbit 360 Serie, das sind so ein paar Gravel-Strecken in Deutschland verteilt, der hat er quasi abfotografiert und in einem Buch zusammengefasst. Und das könnt ihr, glaube ich, mittlerweile sogar schon euch bestellen, wenn nicht vorbestellen. Und zwar auf orbit360.cc. Da würdet ihr dann auch den Link zu dem Buch finden.
Genau. Ich glaube schon, dass sich das ein paar Leute holen. Ich weiß nämlich, dass das auch ganz schön viele Leute gefahren sind.
Ja, ist so ein Coffee-Table-Ding. Ich habe ja kein Coffee-Table, deswegen bringt das bei mir nichts. Aber
ist auf gar keinen Fall woanders hinstellen. Also wenn ihr keinen habt und wollt das Buch, dann guckt euch schon mal nach einem Coffee-Table auch um.
Ja, nee, sieht auf jeden Fall schön aus. Ich habe ihn auch schon mitgehabt bei Events, wo er mich fotografiert hat. Von daher, guter Mann.
Jo, also jetzt mein letzter Punkt hier. Giro-Präsentation war gewesen und zum Giro kommen wir nächstes Jahr noch ganz ausführlich. Einziger Punkt, warum ich das jetzt eigentlich sage, ist, im Zuge dessen wurde nochmal dieser Streik thematisiert, der da letztes Jahr abgelaufen ist und, oder vorletztes Jahr? Wann war das? Vorletztes Jahr schon, ne? Man kommt durcheinander bei diesen Corona-Giros.
Ja, ich glaube, das war der im Oktober, November stattfindende Giro Oktober. Ne?
Genau, das erste Jahr her, aber es ist eigentlich schon zwei Giros her. Und jemand hat, was das angeht, finde ich, einen der besten Witze des Jahres gemacht für mich. Nämlich, als dann war, die Giro-Organisatoren haben jetzt irgendwie ein bisschen Schiss auch vor den Reaktionen der Fahrer und so weiter. Gab es auf Twitter einen Post, der hieß Rick Zabel, deutsche Klaus Weselski. Absoluter Hammer einfach.
Der ist gut,
Ja, kann man ein bisschen drüber nachdenken, aber ich fand's geil. Gut, dann jetzt zu Vuelta 2009, würde ich sagen. Oder habt ihr noch was?
Ja, es war die Vuelta 2010.
Ich wollte gerade sagen, wenn es die Vuelta 2009 ist, dann habe ich, dann da bin ich nämlich auch gefahren, Andi. Ja,
auch, ich aber nicht.
Ja gut, aber auch 2010 mich gefahren, obwohl du immer sagst, dass ich es nicht war, aber wir haben ja jetzt einen Zeugen.
Da bin ich mal gespannt, ob der das wirklich sagen kann.
Ich bin froh, dass wir das nochmal besprechen. Ich habe es immer unter 2009 gespeichert bei mir.
Macht ja nichts. Ist nicht so schlimm. Muss auch nicht immer alles hier rausgeschnitten werden. Kann man mal sehen.
Nö.
Wir machen mal Besenwagen Raw.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Koro. Weißt du, wofür genau jetzt die richtige Zeit ist? A to the D to the Ventskalender. Oder Weihnachtskalender, wie unser Rostocker Freund es nennt. Fossi schuldet uns noch welche, wenn ich so drüber nachdenke. Der eine mag schokoladig, ich bevorzuge eher die gesunde Snack-Variante und da fährt Koro dir das Finale an und du kannst einfach abstauben. Koro bietet drei Varianten von Adventskalendern. Klassische Koro-Snacks, fruchtig, schokoladig, nussig, salzig. Koro and Friends, wo 24 Foodbrands zusammenkommen und noch ein vielfältigeres Sortiment für Überraschungen sorgt. Da sind unter anderem Kurkuma-Shots drin, Aufstriche, etc. Und die klassische vegane Variante als dritte Option. Schau dir die Kalender auf der Koro-Seite an. Zum Verschenken mega und zum Teilen auch. Und wenn du nur selbst snacken willst, steht dir das ganze Koro-Sortiment offen. Wenn du auf korodrogerie.de gehst, findest du die Kategorien Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Supplements, Snacks, Frühstück und Getränke. Früchte in getrocknet oder gefriergetrocknet. Bei zweiterem bleiben fast 100% der Nährstoffe erhalten. Wirf dir also die volle Fruchtpower ins Müsli. Es gibt Riegel, Flapjacks und Proteinsnacks. Koro Drogerie ist ein Online-Portal für haltbare Lebensmittel und reduziert so Lieferwege. Durch die großen Verpackungen wird Müll eingespart und die Preise werden fair für Verbraucher und Produzent. Jedes Produkt ist komplett transparent, was Herkunft und Preiszusammensetzung angeht. Wenn du Unverträglichkeiten hast, kannst du die Produkte danach filtern. Mit dem Code BESENWAGEN bekommst du ab jetzt 5% auf alle Produkte bei Koro Drogerie. korodrogerie.de Snack ab! So, ich habe schon angekündigt, Besenwagen-Zeitmaschine landet heute erstmal doch in der Gegenwart in Wiedenbrück und wir besuchen aber irgendwie jemanden, den wir alle kennen, mehr oder weniger, und es gibt so ein bisschen aktuellen Anlass, aber eigentlich habe ich mich da schon lange drauf gefreut. Wir begrüßen Dominik Röls, hi.
Servus, schönen guten Tag.
Grüß dich.
Ich denke, wir fangen gleich mal chronologisch damit an, mit wer dich von wo kennt und wie am längsten. Ich gebe mal einen Mini-Abriss. Dominik kommt auch aus Köln, oder?
Jawohl, ja, das ist korrekt.
Das ist korrekt. Sitzt uns hier auch mit Kölner Trikot rund um Köln entgegen auf Zoom und Andi und
du. Das vom VCS Köln, das Vereinstrikot.
Andi und du, ihr kennt euch schon ziemlich lange, ich dich eigentlich nur flüchtig. Und Paul und du, ihr wart mal Kollegen bei Milram. Also da ist auch eine relativ vielversprechende, intensive Profikarriere mit 3 Jahren World Tour bei Milram, die du dann aber beendet bzw. abgebrochen hast. Und jetzt so der Anlass, dich heute mit reinzunehmen in Besenwagen, ist, dass ein Filmchen von dir veröffentlicht wurde. Klingt jetzt ein bisschen verfänglich, ist es auch. Du bist auf jeden Fall nackt in diesem Film und jeder kann...
Kuschelt mit deiner Schwester.
Jeder sollte sich das mal reinziehen. Die Message ist allerdings ein bisschen deeper als das, was man sich jetzt vorstellt. Wir kommen darauf. Ja, wer kennt ihn am längsten?
Ne, Andi, würde ich sagen.
Ja, würde ich sagen. Ne? Also Dominik, wir sind bis auf einen Tag gleich alt, ne?
Genau. Schätze schon.
Damit fängt schon mal an.
Vielleicht haben wir uns schon im Krankenhaus, sind wir schon vertauscht worden oder so. Weißt du, wo du geboren bist, Andi?
Tatsächlich außerhalb der Stadtgrenze.
Du bist gar kein Kölner. Andi, du bist kein Kölner. Das ist genauso schockierend, wie zu erfahren, dass Basti eigentlich Bayer ist.
Ich würde nach wie vor zu Köln zählen.
Es geht darum, wo man gezeugt ist.
Eigenständige Stadt.
Genau. Die Kölner sind da nicht so eng.
Gezeugt ist.
Das kann, keine Ahnung. Muss ich mal nachfragen.
Dann bist du Belgier.
Dann muss ich jetzt mal, also so wirklich, wenn ich mich versuche dran zurückzuerinnern, wo ich dich das erste Mal so richtig kennengelernt habe oder kennenlernen musste, war, glaube ich, bei irgendeinem Jugendrennen oder Schülerrennen, ich glaube, es war eher Jugend, in Köln. In Köln-Rodenkirchen, da war ein Rundstreckenrennen und da ist Dominik uns allen gut um die Ohren gefahren. Also ich glaube, das war so müsste eigentlich meine erste Erinnerung sein. Ich weiß nicht, was davor, ob wir davor irgendwie schon, hatten wir mit, also wann hast du angefangen mit Radfahren, mit Radsport?
Genau, zweites Jahr Schüler, U15 bin ich das erste Mal in Lizenzrennen gefahren und da bist du mir dann noch ein bisschen mehr um die Ohren gefahren, weil ich ja eben genau Newbie war, also ich hatte dann mit 13 so angefangen, hier ein paar erste Schrittrennen und nämlich rund in Rodenkirchen war auch mein allererstes Rennen überhaupt. Erster Schritt hier irgendwie 3 Kilometer gewonnen und dann eben hooked gewesen, das habe ich ja im Film auch kurz erwähnt. Und dann ein paar Jahre später, wahrscheinlich 2 Jahre später in der Jugend war ich natürlich riesig motiviert. Ich komme eben ursprünglich auch aus diesem sozusagen Vorort, aus diesem Stadtteil von Köln, Rodenkirchen eben. Und dann ist man natürlich doppelt motiviert, genauso wie du sicher in Longerich und der Gegend noch mal mehr motiviert warst in deiner Hood. Aber genau, da bin ich da mit 14, 15 die Rennen gefahren und genau da warst du ja auch immer vorne mit dabei. Und in der Jugend, genau, habe ich da langsam auch ganz gut Fuß gefasst und da sind wir sicherlich öfter mal.
Also um den Dreh müsste das dann gewesen sein. Schüler, Jugendklasse genau. Wahrscheinlich.
Genau, Jugendklasse. So mit 15 plus minus.
Ja. Und da fing das dann an, auch schon mal so gemeinsame Lehrgänge, Landesverband, gemeinsame Radrennen. Und dann, in der U23-Klasse sind wir dann letztendlich auch zusammen in einer Mannschaft gefahren, 2 Jahre.
Genau. Und mit seinem guten alten Jochen Hahn. Genau. Er hat uns NRWler ja immer schön nach Berlin in den Verein gelockt.
Genau, da warst du auch im Verein, ne?
Logisch.
Das war Wiesenhof, das oder?
RV Berlin, ne? Nee, wir waren ja da Amateure, also wir hatten ja eine Renngemeinschaft quasi mit dem Wiesenhoch-Nachwuchsteam und Vereinsmitglieder waren wir dann aber in Berlin.
Genau, um die Fördergelder vom Berliner Landsenat irgendwie noch einzubuchten, weil NRW hat da nicht so viel locker gemacht und die Berliner, die haben uns da noch ein bisschen mehr gefördert.
Das war ein geiles Trikot, so Neonfarben, ne? Neongelb.
Neon-Gol, ja, Brutzler halt, ne? Wir waren die Brutzler.
Geil. Das Vereinstrikot von Berlin, hast du das nicht gehabt?
Boah, nee, das Vereinstrikot weiß ich nicht, habe ich das mal gehabt?
Ey, du hast ja vorhin im Vorgespräch schon erwähnt, dass du so manche Momente der Vergangenheit, die nicht so schön waren, verdrängt hast, anscheinend.
Möglicherweise auch das Trikot von RV Berlin 1888.
Ich habe tatsächlich mein erstes Rennen in der Männerklasse in diesem Trikot gewonnen.
Schön, ja. Ich hab's verdrängt.
Ja, ist schon ein paar Jährchen her auf jeden Fall.
Durchaus.
Genau, soll ich erzählen jetzt, woher wir uns kennen, oder?
Erzähl. Wann hast du mich das erste Mal gesehen?
Ja, klar, auch ne, so Nachwuchsklassen, so wie Andi. Ihr wart ja damals schon alle irgendwie 5 Köpfe größer als ich und 20 Kilo schwerer. Ja, du ja nicht ganz 20 Kilo, aber Andi schon. Und und dann waren wir ja zusammen Profis. Für 2 Jahre, du warst 3 Jahre bei Milram, ne? Bist ein Jahr vor mir Profi geworden. Ich glaube, du warst auch nur 3 Jahre in der U23, nee, 2 Jahre in der U23. Ne?
Ich war nur 2 Jahre in der U23 bei Jochen und dann, genau, hatte eigentlich Jochen mit mir groß, oder wir hatten vor, eben das Thema gut dann auch irgendwie größer zu machen, aber dann kam der Anruf von Van Gerwen und dann habe ich halt Jochen direkt mit zum Mehlraum einfach genommen. Ja. Und dann bin ich schon, ja, mit 21 war schon Profi geworden, genau.
Genau, du warst dann schon ein Jahr bei Mehlraum, dann bin ich hinzugekommen und dann hatten wir 2 Jahre als Teamkollegen bei Mehlraum. Und aus der Zeit sind auf jeden Fall auch einige spektakuläre Stories noch bei mir hängen geblieben, wovon wir jetzt nicht alle teilen werden. Eine hatte ich gerade schon dir erzählt, an die du dich nicht mehr erinnern möchtest oder kannst. Aber auch so war es auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, wenn man jetzt so diesen Film sieht und so Sachen über dich hört, dann spiegelt das schon so ein bisschen dich auch wieder, wie du auch in der Zeit warst, aber vielleicht kommen wir gleich noch zu Anekdoten und Geschichten.
Dominik, was fällt dir zu den beiden ein? Woran musst du denken, wenn du an welche Situation musst du denken, wenn du an einen von den beiden denkst?
Ja gut, also eben bei Andi fällt mir schon so ein, dass er auf jeden Fall der so ein bisschen der Rundstrecken-Babbo war und natürlich dann auch klar, dass Marcel Wüst ihm gefühlt für ihn und um ihn herum strukturiert wurde und dann plötzlich überall nur noch so blaue Männchen waren. So ein bisschen ist das nachher in NRW in der Rundstrecke mit so ursprünglich gelb-blauen Leuten gewesen. Da kannst du dir das vielleicht vorstellen, wie das dann teilweise für uns Vereinsfahrer, die dann mit 2, 3 Leuten irgendwie am Start standen. Und dann nachher haben wir uns natürlich versucht, da irgendwie gegen aufzulehnen. Aber das war natürlich nicht so einfach, wenn man dann irgendwie gefühlt die stärksten Fahrer sich um Andreas in seinem Team geschart haben, aber trotzdem eben war es natürlich auch irgendwie spannend und immer schön, wenn man das dann geschafft hat, gegen das Marcel Wüst Junior Team und Andreas Stauf mal zu gewinnen oder sich dagegen zu behaupten. Und nee, Fossi, genau, das war für mich ja auch immer so ein bisschen im Kopf, eben Paul Voss, Dominik Klemme, irgendwie Kombi bei La Monta, da habe ich, glaube ich, das erste Mal so gemerkt, das war auf jeden Fall immer krass, wenn die beiden am Start waren, da war irgendwie immer einer mit vorne dabei und da war dann eigentlich schon eben recht, war mir fast klar, dass die auch nachher Richtung Profi auf jeden Fall unterwegs sind und eben fand das dann auch spannend, zum Beispiel, als ich jetzt im Podcast da mit Dominik gehört habe, dass das bei euch ja, weil dass ihr beide da irgendwie bei Van Gerwen oder dass es so zwischen euch beiden entschieden wurde und dann eben irgendwie so ein bisschen wegen der Cross-Geschichte, dass du dann da zu uns gekommen bist und Domi ja zum Glück noch oder coolerweise dann zu Bjarne, zu CSC gekommen ist. Aber genau so habe ich dann eben Frossi auch erst so Richtung Profi-Karriere dann kennengelernt.
Ich hatte gehofft, jetzt kommen noch so ein paar schrottige Geschichten direkt, aber vielleicht kommen die später noch.
Jeder hält sich noch zurück. Ja, aber ich glaube, Dominik ist noch nicht so der Typ, der schrottige Geschichten erzählt. Ne? Also ich weiß, also
hätte er jetzt machen können.
Ja, oder zumindest, also ich meine, also eine Sache müssen wir eigentlich direkt mal hier aufklären. Ne? Welta 2010. Dominik, ja. Da sind wir doch beide zusammengefahren, oder?
Da bin ich auf jeden Fall auch gefahren, ja.
Ja, aber mit mir.
Ja. Ja. Also wir sind auf jeden Fall schon Giro gefahren, da bin ich leider irgendwann krank geworden und da bist du auf jeden Fall auch richtig stark im Bergtrikot losgefahren und dann Vuelta, ja, du bist da auch, wie ich, fast immer alles gefahren.
Ja. Das war jetzt natürlich nicht so überzeugend, dass es Andi überzeugt, ja, dass ich da wirklich, bei Andi sagt die ganze Zeit, ich war nicht am Start. Das ist
halt ich kann mich wirklich überhaupt nicht, also Dominik Klemme und ich, wir können uns überhaupt nicht daran erinnern, dass Fossi bei dieser Vuelta auch mitgefahren ist.
Ja.
Ja, es kann daran liegen, dass wir unterschiedliche Radrennen gefahren sind. Also ich eher weiter vorne, wenn es schwerer war und dann weiter hinten, wenn es einfacher war und ihr halt ja, genau andersrum. So. Kann bei der Welt auch daran gelegen haben, dass wir uns deswegen relativ wenig gesehen haben.
Aber witzig, dass Dominik jetzt direkt so die Jugendzeit oder die Radsportzeit so genannt hat, was er von uns in Erinnerung, also was ihm direkt in Erinnerung kommt.
Ich weiß ja gar nicht aus dem Nachwuchs mehr, ne? So richtig. Also wenn ich jetzt wirklich so drüber nachdenke, ich weiß genau ein Radrennen, wo ich mich an Andi erinnern, da war Andi aber noch Jugendfahrer mit den ganzen, welchem Verein warst du da in der Jugend? Köln-Longerich, ne? Oder so? Mhm. Genau, mit den ganzen, keine Ahnung, wie die alle hießen, beim Bundesliga-Rennen irgendwo relativ flach, ich weiß gar nicht mehr wo, es war für uns Bundesliga-Rennen, für euch Sichtung und da war ich erst in Union und deine Schwester war halt mit dabei. Das, dann, daran kann ich mich auch erinnern, dass sie so oft mit dabei war und das ist so meine erste Erinnerung an dich und danach habe ich mega viel ausgeblendet, zum Beispiel auch, dass wir zusammen bei Junioren so Juniorenrundfahrten gefahren sind. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ja, so deswegen, für mich ist so die ganze Nachwuchszeit, habe ich nicht mehr so viel im Kopf. Für mich fängt es echt erst so U23 wieder an.
Ja. Eben, vielleicht ist es für mich umgekehrt. Ich habe nämlich zuletzt gerade zu Hause nochmal ein Foto gesehen. So Regio Tour 2008, eben mein erstes Profi-Jahr bei Milram, gewonnen von Björn Schröder. Ist natürlich eigentlich, das ist mir eben natürlich im Gedächtnis geblieben, weil bei Milram haben wir auch damals ja nicht allzu viele Rennen gewonnen. Aber ja, dass da zum Beispiel Mitja Schlüter und auch Simon Geschke bei uns als Stagiair mit am Start waren, also dass ich mit Simoni zusammen den Björn unterstützt habe, das musste ich dann durchaus auch wieder vorkramen. Also ich wusste natürlich mit Simoni, bin ich das ein oder andere BDR-Rennen gefahren, bevor wir eben Profis waren. Aber dass er dann eben auch bei Milram Stagiair war da bei uns, das hatte ich wieder völlig verdrängt. Aber fand ich cool, das war ein witziges Foto, weil eben, ich habe jetzt auch mal so gedacht, eben langsam peu à peu bröckeln ja so die Fahrer, nee, hören sie einfach auch aus gegebenem Anlass des Alters wegen langsam alle auf, mit denen ich da so in meiner jungen Karriere dann zusammengefahren bin. Und Simoni finde ich immer schön, ist immer noch eifrig dabei.
So, lass doch mal langsam so Richtung diesem Film und dem vielleicht eigentlich ein Thema von heute gehen. Ich weiß nicht, kannst du den zusammenfassen? Kannst du, wo findet man das? Wer ist auf die Idee gekommen? Wie lief das ab?
Genau, kann ich natürlich gerne mal so grob umreißen. Und zwar habe ich eben seit längerem, schon seit Anfang vom Studium, einen sehr guten Kumpel, den Kong Kong. In wirklichem Leben heißt er eigentlich Konstantin Groß, auch ein Kölscher Jung. Und der mit seinem, ich glaube, Schulbuddy auch eben einem anderen Kollegen eben seit, ja, nach der Schule eigentlich dann diese Filmfirma aufgebaut hat, die Weiwei Films. Und da hatte ich halt hier und da schon mal gesehen, dass die Jungs, die haben schon recht früh angefangen mit Drohnen zu filmen und so, also dass die richtig, richtig geile Filmchen machen so. Und dann hatte ich immer gedacht, wenn ich irgendwie mal was, eine Idee habe und irgendwie ein größeres, nochmal ein Projekt, irgendwas bisschen Außergewöhnliches, was man vielleicht auch irgendwie mit coolen Bildern festhalten könnte, dann würde ich mich natürlich als erstes an die wenden. Und dann hatte ich ja eigentlich ursprünglich da, mittlerweile ist das ja dann, vorletztes Jahr, das so im Kopf dann für das letzte Jahr, also für 2020 da bei Trondheim Oslo in Norwegen mitzufahren und da mit diesem verrückten Kölner Axel Fehler, der da irgendwie dieses Team aufbauen wollte, um da irgendeinen Rekord zu knacken, die 540 Kilometer in irgendwie 13 Stunden mit 48er Schnitt zu fahren und nur 10 Minuten Pause oder so.
Da hast du mich auch gefragt, ob ich da mitfahren will.
Ich weiß es auch noch.
Ich will auch immer noch am liebsten mit allen von euch dreien und mit irgendwie allen, die Bock haben, ganz in Ruhe mitfahren, vielleicht ohne Axel, weil der will halt nur 3 Minuten anhalten und das ist, glaube ich, irgendwie eigentlich nicht so chillig. Aber genau, und dann dachte ich, da ist doch bestimmt Potenzial, auch vielleicht einen Film drüber zu machen. Ich war noch nie in Norwegen, aber ich glaube, da kann man geile Bilder machen und das eben so ein Team-Event irgendwie zu begleiten, dachte ich, da kann man wahrscheinlich fast eine Soap draus machen oder so. Nein, aber und dann hatte ich die eben gefragt und dann ging das so ein bisschen los. Das hat ein paar Shoots aus dem Video sind sogar von einer unserer Trainingsfahrten, die wir da an der Mosel irgendwie 300 Kilometer hoch und runter gefetzt sind. Aber dann war es ja irgendwann klar Anfang letzten Jahres, dass es leider keine großen Rad-Events im Sommer geben wird. Und die Jungs von Weiwei Films konnten aber auch nicht großartig an ihren anderen Projekten weitermachen, weil man ja kaum reisen konnte. Und dann haben die gesagt, ey, wäre doch trotzdem cool, wenn wir was machen. Was könntest du dir denn so vorstellen? Und eben da ich ja wirklich irgendwie mehr oder weniger regelmäßig da mit meiner Sister mal so Bikepacking-Touren mache, haben die doch gesagt, ey, mit zwei Leuten, die eh quasi ein Haushalt sind, kann man doch auf jeden Fall, selbst wenn wir hier irgendwie ein paar Restriktionen haben, da was auf die Beine stellen. Und dann, haben wir ja relativ spontan umgeswitcht und eben keine Trondheim-Norwegen-Geschichte mehr gemacht, wo es auch eben, da hätte man natürlich ein paar mehr größere irgendwie Sponsoren gebraucht, wenn man da auch hätte hinreisen müssen und so. Vor allem eben die Jungs und so konnten wir das ja relativ mit kleinem Budget dann hier in der Eifel-Ahrtal-Gegend eben abfilmen. Und dann nachher haben wir dann uns ein paar Mal in Köln getroffen, um da eben noch so ein paar andere witzige Shoots in der Stadt zu machen. Und so ist eben dieser recht kurze, aber ich denke doch sehr, sehr schöne Film entstanden.
Habt ihr ihn beide geguckt? Andi, Paul?
Ich habe ihn schon gesehen, ja.
Nee, noch nicht ganz.
Ich habe ihn auch schon gesehen.
Durchgesäppt.
Für mich war er ein bisschen zu kurz, tatsächlich.
Ich dachte auch, dass er länger ist.
Also hätte ein bisschen lief. Länger sein dürfen.
Genau, wir haben natürlich, ich glaube, Andi auch geschrieben, wir haben wahrscheinlich gefühlt 7 Stunden Material dann geschossen oder so. Aber eben, die Jungs wollen das natürlich irgendwie kurzweilig halten und ich habe natürlich da auch nicht viel Mitspracherecht, ob da jetzt ein Spielfilm länger draus wird oder nicht. Aber was Kong Kong dann so meinte, dass die halt auch aus den Gesprächen, die sie mit mir und meiner Schwester eben durchaus ganz schön lang aufgezeichnet haben, dass die dann eben sich so auf eine Message oder auf einen Gesprächsstrang so konzentrieren wollten und jetzt nicht noch irgendwie 3 bis 7 Side-Stories da irgendwie aufmachen wollten, weil das dann irgendwie auch genau schwierig ist, so gut rund, sagen wir mal, zu machen. Und so ist es eben in den 10 Minuten gut, die da gemacht haben, eigentlich ziemlich, ziemlich rund und ziemlich, ziemlich perfekt geworden, denke ich. Und eben, vielleicht, wenn man nochmal irgendeinen Film macht, könnte dann noch eine andere Message wieder aufgreifen und aus ihrem Archiv rauskramen oder so. Aber genau, also da ist noch einiges im Archiv jetzt gespeichert.
Ja, jetzt lass mal über die Message reden. Das ist nämlich eigentlich, es ist halt da schon ein bisschen deep. Also es geht irgendwie darum, für mich jetzt nach dem Gucken, um jemanden, der halt stark ist und Spaß hat am Radfahren, und dann aber von dem Beruf irgendwie sich zu sehr unter Druck gesetzt fühlt auf irgendeine Weise, mit der er in dem damaligen Alter vielleicht nicht umgehen kann. Und dann nach Abbruch oder Ende der Karriere wieder zurückfindet zum Spaß am Radfahren.
Ja, ein Stück weit hatte ich immer irgendwie auch Spaß am Radfahren. Und vorher, nachher, zwischendrin, nur dass ich weiß auch nicht, ob das unbedingt mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube, es kann in jedem Alter so eine Situation auftreten. Und dass ich mir zumindest damals immer gesagt habe, ja, Druck macht, oder ich glaube auch immer noch dran, dass der im Endeffekt der Druck, der einen auch psychisch dann irgendwie krank machen kann im Endeffekt, den macht man sich ja selber. Und es kann, egal welcher Trainer kann irgendwie sagen, ja, nimm doch mal ab oder iss die Hälfte oder trainier mehr. Und du kannst sagen, ja, fick dich, ich mach so, wie ich irgendwie das für richtig halte. Und wenn ich jetzt mal 7 Kilo schwerer bin, ja, ich werde schon irgendwie in die Form kommen. Und aber natürlich ist es in so einer Situation, wo du bezahlt wirst von einem Arbeitgeber, der eigentlich eine Leistung erwartet. Und dann hast du natürlich einen Druck von außen und machst den dir dadurch natürlich selber mehr, als wenn du jetzt ein Hobbyfahrer bist und sagst, ey, ich will irgendwie für einen Ötztaler in Form kommen und bin jetzt nicht der Johnny, der den unbedingt gewinnen will, sondern bin einer, der will irgendwie unter 10 Stunden bleiben. Und wenn man es nicht schafft, ist okay. Und wenn man es schafft, freut man sich, sondern man hat natürlich einen Geldgeber, der auch irgendwie einen neuen Vertrag geben soll oder nicht. Für mich war es halt so, also ich habe so im Nachhinein, ich habe auch schon bevor ich Profi geworden bin, schon auch so ein bisschen dieses Gewicht-Ess-Symptomatik, also durchaus, ich würde das schon auch eine leichte Essstörung nennen, also bei mir war es am ehesten so eine, auch was ich glaube viele Radsportler schon mal durchgemacht haben, also so Binge-Eating, also ne, Fressattacken, danach irgendwie vielleicht sogar versuchen zu kotzen, das habe ich halt nie irgendwie gekonnt, weil das irgendwie meine Anatur, ne? Also ist halt Finger in den Hals, hat halt nicht viel gebracht bei mir und dann habe ich es auch irgendwann sein gelassen. Und habe dann vielleicht versucht, auch mit viel Training und mal wieder nichts zu essen, irgendwie wieder die irgendwie 7000 Kalorien, die man sich dann an irgendwie einen Tag reingefahren hat, dann wieder weg zu trainieren. Und genau das halt, damit klarzukommen und dann aber genau zu merken, irgendwie, ne, man ist super stark, aber man fällt immer wieder zurück, weil irgendwo dieser Druck, der eben von außen und von innen kommt, einfach so hoch war, dass es halt einfach am Ende eben dann auch so Selbstzweifel gegeben hat, die mit Sicherheit dann nicht jeder kriegt. Also ich glaube, diese Essattacken haben vielleicht viele schon mal erlebt, aber dass daraus dann folgt auch so eine depressive Episode, dass man dann halt wirklich Tage oder Weise denkt, irgendwie hat das ganze Leben keinen Sinn mehr, weil ich jetzt irgendwie nicht schaffe, irgendwie 5 Kilo abzunehmen, ist natürlich glücklicherweise bei nicht so vielen der Fall. Und das war dann zeitweise bei mir der Fall, dass ich halt wirklich eben so ganz heftige Selbstzweifel hatte, die eben auch eben das nicht nur diesen Sport, sondern eben auch mein ganzes Leben betrafen. Und dass ich da rückblickend halt dann durchaus froh bin, dass dann irgendwie nach 3 Jahren, das war ja auch eben Milram war als Sponsor raus und deshalb war kein Profivertrag mehr da. Und fast froh, dass ich dann vielleicht auch keinen weiteren Vertrag mehr angeboten bekommen habe, weil dann eben im Studium und dann erstmal im weiteren Verlauf waren halt eben diese Essprobleme erstmal komplett weg. Ich habe ja dann auch im Film gesagt, im Nachhinein kam schon auch nochmal der Selbstzweifel, ne? Auch andere Drucksituationen, auch im Studium mit Prüfungen etc. macht natürlich andere Arten von Druck, wo schon auch irgendwie schwierige Phasen dann nochmal irgendwie wiedergekehrt sind. Aber genau, diese Ess- und depressive Symptomatik dann auch im Zusammenhang mit den Essproblemen sind dann bei mir an sich nicht mehr aufgetreten. Und eben, ich würde mir generell wünschen, ich habe einen der ersten Podcasts, den ich auch mit euch gehört habe, der mich so ein bisschen genervt hat, war so irgendwie mit Marcel Kittel, wo auch die erste Frage von Andi war, und wie viel wiegst du jetzt? So nach dem Motto, ist ja immer bei uns Radsportlern, ist halt immer dieses Gewicht natürlich irgendwie ein zentrales Thema, weil hier Power-to-Weight-Ratio einfach eins der wichtigsten Dinge ist, die dich irgendwie zum erfolgreichen Rennfahrer machen, weil man eben diese Berge halt hochdrücken muss, und wenn man zu schwer für seine Watts ist, dann kommt man halt nicht mit den Besten oben rüber. Und
wobei diese Frage ja genau anders gemeint war. Also in der Normalität quasi angekommen, wollte ich dann jetzt mal so fragen, so und wie.
Ja, stimmt, also, ne, genau.
Wie schwer bist du jetzt? Ist auch okay, ne?
Ja.
Also, aber ich habe jetzt ja auch nicht das Gefühl, dass ich zu schwer, also ist ja auch überhaupt nicht so, dass ich zu schwer bin. Aber ich wiege halt, und das ist halt schon krass, wenn man sich das mal so rückblickend überlegt, 15 Kilo mehr, ja, als aktiver Radprofi. Und überhaupt so, wenn man manchmal jetzt so alte T-Shirts oder so findet und ich denke so, okay, wer hat das getragen? Also das passt vorne und hinten nicht mehr. Ja, ist schon ja. Extrem, in dem man sich da bewegt, auf jeden Fall.
Ja. Aber ich würde, also ehrlich gesagt, auch in deinem Fall, ne, das ist irgendwie, ich glaube, alle Sportarten, wo es halt um Gewicht geht, und Radsport, selbst beim Sprinter geht es ums Gewicht, ne, hast du irgendwie auf jeden Fall ein weirdes Verhältnis zum Essen. Ich würde nicht prinzipiell sagen, dass man immer ein Problem hat mit Essen. Ich glaube, dass die meisten das auch ganz gut im Griff haben. Natürlich ist diese Grenze, ne, die ist sehr, sehr schmal. Also auch dass man irgendwie abrutscht und dann so vielleicht auch wie bei dir dann ist, wo du dann halt diese Attacken bekommst und gleichzeitig dann irgendwann versuchst, dich runterzuhungern. Ich hatte auch so Phasen, wo ich habe nie diese Fressattacken gehabt, aber wo ich natürlich auch versucht habe, ein halbes Kilo abzunehmen, was komplett absurd ist. Und dann habe ich es geschafft, aber da auch die Quittung dafür bekommen, wo ich weniger Leistung hatte. Also man hat schon so ein absurdes Verhältnis zu seinem Körper und zu Gewicht. Aber was ich bei dir halt auch immer interessant fand, jetzt auch im Nachhinein, ne, ist halt, dass du einfach ein Riesentalent bist, ja auch immer noch, ne? Also rein von der Genetik, aber du bist halt nicht gemacht für den Sport. Ne? Also du passt halt in dieses System Radsport, so wie es halt ist, auch gesellschaftlich passt du halt nicht rein, so wie es gelebt wird. Und ich finde,
Profi-Radsport, meinst du jetzt vor allem?
Ja, genau, vor allem Profi-Radsport. Also alles, was irgendwie so Richtung Leistungssport. Ich meine, du bist ja so gut, dass du ja, wenn du jetzt in einer Woche Rad fährst, gewinnst du wahrscheinlich das nächste Rundstreckenrennen, wenn du am Anfang losfährst, weil du halt Talent hast. Aber ist ja jetzt auch mittlerweile, Sport ist ja viel komplexer als das. Ne? Und ich meine, dass du ja smart bist, wissen wir auch. Bist ja auch Arzt und so. Aber das ist halt so, in dieses Korsett Radsport passt halt auch nicht jeder. Ne? Und ich deshalb habe ich halt auch da jetzt im Nachhinein auf jeden Fall auch mega Respekt, dass du dann sagst, hey gut, ich gehe raus und sag, ja hier, ich gehe ins normale Leben rein, weil nicht jeder oder jede ist dafür gemacht, da zu funktionieren, und es ist auch völlig in Ordnung, dass das so ist. Und manchmal ist Talent halt auch nicht, oder oftmals ist Talent halt nicht alles, und man muss es halt nur erkennen.
Ja. Ich finde dazu nur ganz kurz, ich finde es voll gut, dass du es sagst, in dieses Korsett, das Korsett ist eigentlich der Profi-Radsport. Radsport ist ja riesig, ne? Breitensport gehört auch zum Radsport. Yeah. Die Events, die du jetzt machst, Gravel, wo jeder mitfahren kann, und der Ötztaler, wo jeder mitfahren kann, und irgendwie eine RTF, da passt im Endeffekt jeder irgendwo rein. Und in das Korsett, was wirklich ein Korsett ist, ist halt ein Stück weit dieser Hochleistungssport, dieser Profiradsport, wo ich vielleicht wirklich dann eben ja nicht reinpasse auf Dauer. Ne? Genau.
Ja, genau, aber es ist ja, ja auch.
Zumindest in der Zeit, ne? Hat sich ja schon ein bisschen verändert.
Ja, aber ich glaube auch in der jetzigen Zeit ja noch viel mehr nicht, weil der Druck, also ist jetzt in meinen Augen nicht geringer, weil ich meine, was man früher, also ganz ehrlich, früher konntest du halt, da konntest du so ein bisschen schummeln, weißt du, hast einen eigenen Trainer gehabt und das Team hat nicht gewusst, was du eigentlich gemacht hast und so. Und ich meine, ich habe ja auch von deinen Attacken gehört, man hat Geschichten davon gehört, die Hälfte ist vielleicht übertrieben, aber wenn ein Teil davon stimmt, ist es auf jeden Fall sportlich. So, und dann. Ja gut, ich meine, das, klar, kannst du jetzt auch noch machen, aber das, die Leistungsdichte ist so hoch, dass du ja viel früher aussortiert worden wärst, ja, und halt, glaube ich, noch viel mehr Probleme hättest, so, und ist halt auch die Frage, ob man jetzt mit der Problematik überhaupt noch Entschuldigung, dass ich Problematik nenne, ist es ja eigentlich nicht, aber dass man mit dem, ob man überhaupt Profi werden würde, ja, ob man dann überhaupt so quasi durch dieses Raster oder vielleicht durch das Raster durchfallen würde, weil man gewisse Sachen halt nicht so abticken, so eine Box, ja.
Was ich meine? Ja, da, sorry, Basti, wenn ich da jetzt nochmal dazwischen grätsche. Ich wollte eben auch schon nochmal so ein bisschen mehr Kontext geben, weil man muss sich das jetzt mal vorstellen, du bist ja halt schon nach 2 Jahren U23 direkt Profi geworden. Du hast, glaube ich, in den Junioren, hast du 2 oder 3 deutsche Meistertitel?
3, glaube ich.
Also auf der Straße, zwei auf der Bahn, Zeitfahren gab es.
Ja, ich war Dritter hinter Gretsch und Kittel oder so.
Naja, also auch 2 ehemalige Weltmeister im Zeitfahren. Also du warst ja schon extrem gut und wahrscheinlich auch so mit das größte Talent einfach in unseren Jahrgängen. Ja, also in dem, jetzt mal so plus, minus ein Jahr auf jeden Fall. Ich glaube, da fällt mir noch eine Geschichte ein, wie du, ich weiß, also relativ früh im Jahr sind wir zusammen Rennen gefahren, Tour de Berlin, bist gestürzt, hast dir die Hand gebrochen. Und hast dann, glaube ich, ein paar Wochen nur im Liegerad trainiert.
Genau, Hometrainer und Liegerad von meinem Dad, genau.
Ja, und bist dann tatsächlich als erstes, im Wiedereinstieg bist du dann direkt Vizemeister im Zeitfahren geworden, ne? Hinter Toni Martin.
Genau, hinter Toni. Eine Minute habe ich auf 40 Kilometer noch verloren.
Ja, muss man ja sagen, nur verloren, ja. Ja, das werde ich auch nie vergessen. Also das fand ich so beeindruckend, weil wir sind so, also mindestens eine Trainingsfahrt sind wir damals zusammengefahren. Also ich im normalen Rennrad, du im Liegerad. ja, also in dem Zusammenhang auch würde ich sagen, er wäre auf jeden Fall, also hätte heutzutage auf jeden Fall die Möglichkeit, Profi zu werden. Also mit den Ergebnissen, die er damals hatte. Ich glaube, das gibt, habe ich jetzt auch in den letzten Jahren im U23-Bereich. Es gab selten einen Fahrer, der in den ersten beiden Jahren so erfolgreich war. Auch jetzt mal, ich glaube, Dritter bei der Profideutschen warst du dann noch irgendwo auf einem.
Ja, wenn man Zinkewitz abzieht, war ich Dritter, genau.
Okay, wenn man den abzieht, den kann man abziehen. Ja, also so die Verhältnisse.
Nein, ich meine gar nicht, Entschuldigung, Basti, ich meine gar nicht ergebnismäßig. Ich meinte das im Gesamtkontext, was heute von Sportlern verlangt wird und wie man ja quasi auch ausgewählt wird, dass dieser ganze Prozess dahin ja natürlich ergebnisbasierend ist und Wattleistung, aber man auch auf andere Dinge schaut und keine Ahnung, da wäre jetzt für mich einfach so, wo ich sage, okay, vielleicht wäre es sogar schwieriger geworden, weil es damals war halt so, du warst halt gut, du warst einfach der überragende Fahrer im Nachwuchs in Deutschland so und das natürlich, da ein Profi zu werden, klar, wirst du wahrscheinlich heute auch, aber ich weiß nicht, ob das dann so lange gut gegangen wäre und es vielleicht, ja, keine Ahnung, kann man jetzt irgendwie auch lange rumphilosophieren, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass du den Schritt gemacht hast damals und dann gesagt hast, ich höre auf, dass du froh warst. Vielleicht warst du unterbewusst hier. Also, ich weiß nicht, ob du es unbedingt wolltest, ob das eher kam, aber es war ja im Nachhinein auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Du hast nichts verpasst.
Gut, du hast ja gesagt, du hast keinen Vertrag mehr gekriegt und wahrscheinlich hättest du weitergemacht, wenn du einen gekriegt hättest. Habe ich ja so rausgehört. Und
genau, ich habe mir damals halt gesagt, eben, das ist natürlich auch ein bisschen komisches Gefühl. Man kriegt halt keinen Vertrag mehr verlängert, weil das Team aufhört und man muss dann aufhören. Und irgendwie ist es schöner, wenn man sich wirklich komplett selber entscheidet und sagt, hier, ne, danke, irgendwie ist auch jetzt auch irgendwie aus seinem Vertrag raus. Greipel hätte wahrscheinlich auch noch ein Jahr weiterfahren können und sagt, aber jetzt ist es für mich genug und ich mache selber wirklich einen bestimmten Zeitpunkt. Und insofern hätte ich auch, wenn ich einen Vertrag in der GS2 oder Pro Tour oder Continental Pro gekriegt hätte, nochmal weitergefahren, aber im Nachhinein war ich halt wirklich froh, dass es eigentlich dann auch nicht so war und ich dann auch eben aufhören konnte, musste.
Ja, ich Ich will so ein bisschen drauf raus, dass das ja irgendwie damals wie heute ein Thema ist und dass diese Erfahrungen wahrscheinlich viele machen, die den Leistungssport machen. Und im Endeffekt, wo wollen wir hin damit, ne? Mit jemandem wie dir und deinen Erfahrungen sollte man versuchen, daraus zu lernen und Sachen besser zu machen. Und ich glaube, da sind auch Teams heutzutage oder Performance-Staff von Teams einfach auch bemüht drum. Ich denke, wir haben hier eigentlich eine ganz gute Zusammensetzung von Leuten, die alle wahrscheinlich auch mit diesem Thema schon zu tun hatten. Und keine Ahnung, ich würde jetzt gerne mal von jedem so, also so, bei Paul weiß ich, der hat auf jeden Fall auch schon Diät-Eskapaden hinter sich. Ich denke, bei Andy genauso, aber es ist ja immer so, welcher Mensch ist dahinter, ne? Also ich schätze jetzt mal so, Andy, du hast wahrscheinlich noch nie Selbstzweifel wegen der Nummer gehabt, würde ich jetzt mal so tippen. Keine Ahnung, du kannst mir das gleich bestätigen oder eben widerlegen. Ich habe auch mal als Jugendlicher irgendwie mit 15 mit Radfahren abgenommen, einfach weil ich angefangen habe, oder ich wollte abnehmen, deswegen habe ich angefangen Rad zu fahren. Und das hat mir auf jeden Fall auch, ich habe nie so richtig den Leistungssport geschafft, aber das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung für mich. Und ich würde auch habe ich auf jeden Fall lange in meinem Leben jede Anspielung aufs Gewicht auf jeden Fall immer negativ aufgefasst und es hat mir auf jeden Fall immer auf die Laune geschlagen. Und diese zwei Varianten gibt es halt und ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht kann man sogar auf die Linie gehen, was hätte dir damals geholfen? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Weil der Wunsch, Profi zu sein und erfolgreich zu sein, ist ja auf jeden Fall da gewesen. Und es wäre bestimmt oder es hätte vielleicht Begleitumstände gegeben, die dir das erleichtert hätten oder eben nicht in so ein Problem geführt hätten.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich ist eine super wichtige, super gute Frage. Und eben, was du am Anfang gesagt hast, ist es halt definitiv heute immer noch ein großes Problem, dass, ich glaube, dieses Gewichtsthema super zentral noch ist und auch darüber viel Druck gemacht wird. Ich möchte jetzt eben da gar nicht unbedingt genau Namen oder Teams nennen, aber ich habe auch zuletzt nochmal eben Insider gehört, die halt gesagt haben, es ist dann nochmal in irgendwelchen Team-Trainingslagern, weil speziell ein Topfahrer irgendwie Probleme hatte, mit diesem Gewicht zu halten, sollte dann irgendwie ein öffentliches Wiegen stattfinden. Also man sollte sich irgendwie vom ganzen Team irgendwie auf die Waage stellen. Und also solche Geschichten finde ich halt genau aus meiner Perspektive, der eben so durchaus ernsthafte Probleme damit hatte, richtig, richtig ätzend zu hören, dass es halt einfach auch sogar dieses öffentliche Anpranger stellen, weil man dann irgendwie so 3 Kilo vielleicht über seinem Sollgewicht ist oder so, finde ich halt wirklich gar nicht cool. Also finde ich echt scheiße. Und dann ist wirklich ja die gute Frage, wie macht man es? Also ich hatte ja eben dann zunächst erstmal den Jochen Hahn als Trainer. Ich hatte ja dann nachher da in meinem dritten Jahr zum Heli gewechselt, den er letztens hier interviewt hat. Hab der auch 2, 3 Sätze über mich erzählt, der mir dann eben die eine oder andere Skitour hat angedeihen lassen und mit dem ich eben nicht ständig übers Gewicht geredet habe. Und mit Jochen war schon so ein bisschen, wenn er angerufen hat, und wie ist das Gewicht? So nach dem Motto, hast du jetzt irgendwie schon mal 1 Kilo abgenommen? Das war schon immer quasi fast, bevor er gefragt hat, ob ich gut trainiert habe, hat er gefragt, wie das Gewicht so ist. Und das, will es jetzt gar nicht sagen, dass das er bewusst irgendwie jetzt immer nur auf dem Gewicht rumgeritten hat, aber es war halt natürlich auch für ihn so ein Thema, was im Vordergrund stand, weil er wusste, genauso wie Jens Vogt mir irgendwann mal, als wir zusammen irgendwie beim Rennen abgehangen haben, gesagt hat, ey Dominik, du hast so ein Riesentalent, aber wenn du mal 3 Kilo weniger wiegen könntest, dann würdest du ja richtig abgehen, so nach dem Motto. Also ne, von verschiedensten Seiten kam halt dann dieses, ne, du bist ein Riesentalent, aber dein Gewicht ist irgendwie noch so ein bisschen das, woran es hapert. Und ich glaube einfach, wenn dieses Gewicht ein bisschen in den Hintergrund getreten hat, wenn die gesagt haben, ey, trainier nochmal geiler oder mach nochmal das und das und guck mal, wenn man irgendwie diesen Fokus allein da weg, ich habe ja nachher gemerkt, ich bin ja nachher auch wirklich sehr erfolgreich noch hier Rundstreckenrennen gefahren und habe dann einfach gemerkt, ich habe jetzt Bock auf das und das Rennen, habe mir das irgendwie als Ziel gesetzt, da gut drauf zu sein und habe gar nicht mehr großartig an Essen gedacht und hatte auch dann eben als nicht mehr Profi, sondern ich sag mal als Elite-Amateur einfach Bock da fit zu sein und war da fit und war da auch mit einem vernünftigen Renngewicht am Start. Und dann im Profi-Radsport war es gefühlt aber immer, boah, ich muss dünn werden, damit ich da Erfolg haben kann. Und es war nicht so, ey, ich habe jetzt Bock, irgendwie bei der Baskenland-Rundfahrt richtig gut zu sein, sondern, boah, ey, für die Baskenland-Rundfahrt muss ich jetzt besser mal noch 3 Kilo abnehmen, sonst werde ich direkt abgehangen. Und dann war eben dieses Gewicht immer so als erstes im Kopf und das hat mir, glaube ich, echt geschadet, so ein bisschen.
Na gut, dein Problem war natürlich auch, dass du vom Fahrertyp halt auch das Potenzial hattest, ne, für Anstiege, also rein von den körperlichen Voraussetzungen. Mhm. Und jetzt als Sprinter wärst du sicherlich einfacher ergangen, aber ja, ich kann mir die Telefonate vorstellen. Aber ja, das ist halt, ich glaube, da hat man jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen gelernt, so in der World Tour gerade, ne, dieser Umgang auch mit jungen Rennfahrern und Rennfahrerinnen, sodass man halt da ein bisschen pädagogischer auch rangeht und vielleicht Dinge auch zur Seite schiebt, weil natürlich auch eine bessere Kontrolle möglich ist.
Mhm. Ja. Ja, ich denke mal, ich muss jetzt natürlich direkt daran denken, so in World Tour Teams werden jetzt auch vermehrt auch psychologische Staff-Mitglieder, psychologisch geschulte Staff-Mitglieder eingestellt und so weiter, aber es muss halt, ich glaube, so ein Team-Psychologe ist da gar nicht die Lösung, sondern eigentlich so eine Schulung des kompletten Performance-Staff mit solchen Themen einfach sensibler umzugehen und einfach individueller auf den Athleten. Und ich glaube, da geht es ja auch hin auf Dauer. Es gibt wahrscheinlich noch Teams, denen das völlig egal ist und die komplett archaisch arbeiten, aber ihr wisst wie ich, der Radsport ist jetzt nicht der schnellste im Umsetzen von irgendwelchen Neuerungen, aber ich glaube, grundsätzlich hat es mal jeder verstanden, dass du auch aus Athleten, die jetzt vielleicht nicht ins Korsett, ins Raster passen, viel rausholen kannst, wenn du es halt richtig angehst. Und ich denke, da geht ja der ganze Sport irgendwo auch hin.
Ja, also ich meine, wenn ich jetzt allein auf meine Karriere zurückschaue, ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich eine sportliche Leitung gehabt hätte, die besser gewusst hätte, wie man mit gewissen Situationen umgeht, also mit Drucksituationen oder wie man Fahrer motiviert oder wie man sie auch unbewusst irgendwo hinbringt, dann wäre meine Karriere an einigen Punkten auch anders gelaufen. Und
ich denke, das ist super halt, richtig.
Ich bereue jetzt auch einige Schritte, ne, die ich selber als Sportler gemacht habe, aber auch genauso mache ich halt auf jeden Fall auch so in der sportlichen Leitung und in der Mannschaftsleitung Vorwürfe. Und das ist ja bei ganz, ganz vielen Fällen ist das ja einfach so der Fall. Und da hoffe ich natürlich schon, dass man über die Jahre oder Jahrzehnte mittlerweile halt gelernt hat und dass die Teams jetzt auch besser mit den Sportlern hantieren und die mehr als einen Asset sehen, als eine Person, in die du halt vor allem auch Geld investierst und aus der Person versuchst, das Beste rauszuholen. Da muss man halt auch nochmal sagen, das war halt zu unserer Zeit nicht der Fall. Du warst halt, also zumindest war es mal mein Eindruck, halt eine austauschbare Person, die natürlich in dem Moment, wo du da warst, wichtig war. Aber wenn du dann auf einmal weg bist, ist es halt auch egal. Es wird sicherlich immer noch so ein bisschen so sein, aber man hat es eher so gesehen können, du investierst so ein paar 10.000 Euro plus Gehalt in so einen Sportler und der hat halt das Trikot durch die Gegend zu fahren. Aber du hast es nie als ein Mensch gesehen, du den vielleicht individuell behandeln musst. Und da hoffe ich natürlich schon, dass dieser Umgang jetzt ein besserer geworden ist, ob es jetzt Gewicht ist oder auch andere Dinge, ja, die so einfach im normalen Leben passieren. Ja.
Ja, du hast eben angesprochen, ne, man konnte früher so ein bisschen schummeln. Heute bist du ja schon in vielen Teams einfach enger umsorgt. Und das ist ja schon mal der erste Schritt, ne, wenn du dann jetzt natürlich die richtigen Leute um dich herum hast, die auch wissen, wie sie das kommunizieren sollen im individuellen Fall. Also ich hätte damit wahrscheinlich ein kleineres Problem gehabt, wenn mich da nicht jemand nach dem Gewicht gefragt hätte, als jetzt ein anderer Fahrer. So, und das ist natürlich extrem wichtig, also wie man so ein Thema anspricht und ja, gerade bei jungen Fahrern, die noch denen auch Erfahrungswerte fehlen, muss man da auf jeden Fall besonders vorsichtig sein. Und ich versuche das auch immer mit den Jungfahrern, mit denen ich arbeite, ob es jetzt in einem Nachwuchsteam ist oder mit den Jungfahrern, die wir in der Agentur haben, den Fokus davon komplett wegzuziehen, weil es gibt genügend Beispiele auch im internationalen Radsport, die also noch in ganz andere oder noch viel dramatischen Verlauf dann letztendlich haben. Ne? Und ja, es ist halt irgendwie ein fester Bestandteil des Sports. Also die Leistung pro Kilogramm ist halt immer noch ein sehr, sehr großer oder aussagekräftiger Faktor im Sport. Aber ich glaube, man kommt so langsam wirklich auch dahinter, dass da mehr dazugehört zu einer zu einer Leistung, ja, als jetzt wirklich nur die Watt pro Kilogramm.
Ja, auf der einen Seite glaube ich, das ist sehr hoch gegangen, dieses, genau, dieses wirklich, dass man auch dann teilweise über gute Leistungsdaten eben in Teams kommt. Ich meine, da kennen wir jetzt hier unseren Skibergsteiger, der früher wäre niemals jemand auf die Idee gekommen, irgendeinen Skibergsteiger in irgendein Radsportteam der ersten Kategorie aufzunehmen. Und der hat halt so extrem gute Daten und ist schon dreimal irgendwo durch die Alpen geradelt. Und dann haben wir gesagt, komm, probieren wir es mal. Der macht sich ja wohl auch ganz, ganz gut. Und dann gibt es zum Beispiel Leute, ich glaube eben hier der junge Teutenberg, der Tim Thorn, der ist, glaube ich, von den Leistungsdaten halt nicht immer unter den besten drei, aber ist halt einfach ein super Rennfahrer, hat einfach natürlich von seinem Dad auch schon von der Wiege an perfekt gelernt, wie man irgendwie gut Rennen fährt, und ist ja auch schon super erfolgreich gewesen und hat dann teilweise dieses Problem, dass er eben irgendwie dann nicht die allerbesten Daten hat, um dann irgendwie einen guten Vertrag oder jetzt schon mal einen Profivertrag zu kriegen. Und das ist halt auch ein bisschen schade, dass diese Daten teilweise über die Rennfahrerqualitäten, die man ja eben mindestens genauso wichtig oder die so genauso wichtig sind, und das eben früher ja eben, ich meine, vor 20, 30 Jahren gab es eben die Daten noch nicht, da sind nur gute Rennfahrer, die natürlich auch Talent und Dings haben mussten, Profi geworden. Und dann ist jetzt, glaube ich, mal auch so eine Hochphase gekommen, die ja vielleicht eben mal schauen, ob das dann jetzt wieder so ein bisschen verschwimmt. Aber das ist natürlich dann eben für die Teams immens wichtig, auch diese Base zu haben. Ja, der hat irgendwie eine Top Watt pro Kilogramm Leistung. Der irgendwie kann auf jeden Fall schnell einen Berg hochfahren, den nehmen wir halt auf. Und dass dann manche vielleicht, die eigentlich den Menschen in vielen Rennen hinter sich lassen würden, der Top Watt pro Kilo hat, weil sie eben bessere Rennfahrer sind oder schlauere Rennfahrer. Und die dann aber Schwierigkeiten haben, ne? Das ist auch schon krass.
Ja, eine Leistung setzt sich ja gerade im Radsport super komplex zusammen, ne? Also es ist ja nicht nur Watt pro Kilogramm oder jetzt irgendwie allein, dass du vom Kopf her an dem Tag auch die Leistung, diese Watt pro Kilogramm abliefern kannst,
ja,
sondern da gehört ja noch viel mehr dazu. Also was ist eine Rennintelligenz? Die kannst du im Radsport überhaupt nicht messen. Ja. Ja? Im Fußball ganz einfach, ist jedes Mal auf das gleiche Spielfeld, die gleichen Positionen. Und du kannst alles quasi messen und nachvollziehen. Im Radsport ist das ja total, kann man, also du kannst ja nicht jetzt irgendwie bewerten, ob er dann im richtigen Augenblick attackiert hat oder nicht. Also das ist ja viel komplexer alles. Und ich glaube, das erkennen die Teams jetzt schon auch wieder. Und dass das ein Hype gerade war mit den Leistungsdaten. Aber dass auch in diesem Rahmen so viele unfassbare Leistungsdaten aufgetaucht sind, dass du so direkt dachtest, okay,
ja,
irgendwie jetzt entweder sind die alle schlecht, die gerade Radsport machen, oder da gehört noch mehr dazu als nur Watt pro Kilogramm. Mhm.
Nochmal konkret nachgefragt. Was hätte dir damals geholfen? Welche Herangehensweise oder welcher Umgang mit dir?
Genau, ich glaube, mir hätte ein Stück weit dann so irgendwie eine Fokussierung auf ein Rennen, das gab es bei Milram auch, für die jungen Fahrer viel zu wenig. Nachher, ich zum Beispiel nach meinem ersten Jahr, wo ich irgendwie 87 Renntage hatte, was glaube ich heute gar nicht mehr erlaubt ist für einen 21-Jährigen.
Ey, das habe ich auch gesehen. Ich habe die PCS-Daten durchgegangen.
Ich hatte über 100 Renntage im zweiten Jahr.
Ja, immer 13.000 Rennkilometer.
Das ist Wahnsinn. Das kannst du keinem erzählen.
Ja. Ja. Und dass dann irgendwie Van Gerven mir so gesagt hat, ja, war ja schon nicht schlecht so, aber so ein richtiges Top-Ergebnis hat mir schon noch gefehlt. So nach dem Motto. Und es gab aber halt auch eigentlich gar kein Rennen, wo irgendwie das Team für mich gefahren ist. So wie, ich glaube hier, der Zimmermann hat ja auch letztens erzählt, dass der eben so ein richtig gutes Ergebnis hat, wo dann plötzlich auch der Teamchef gesagt hat, so, heute fahren wir alle für dich und heute ist irgendwie dein Rennen. Und das gab es vielleicht im dritten Jahr mal irgendwann, dass sie gesagt haben, so Dominik, jetzt kannst du es auch mal probieren. Aber eben dann im ersten, es gab es halt eigentlich gar nicht so, okay, da und da sollst du richtig fit sein. Und ich meine, klar, das habe ich dann mit Jochen vielleicht schon mal besprochen, dass das und das eine oder andere Rennen irgendwie versucht wird, sich da ein bisschen drauf zu fokussieren. Aber im Nachhinein bin ich ja dann wirklich von einem Rennen zum anderen geschickt worden, hatte immer eine recht stabile, hohe Form und bin dann hier und da irgendwo mal unter die ersten 10 gefahren. Aber genau, dass dann auch gesagt wird, eben da sollst du fit sein, aber das irgendwie ein Stück weit spielerisch oder mit einem und nicht so, ja, aber es ist halt wirklich für mich jetzt sehr kompliziert oder sehr schwierig zu beantworten, was hätte besser laufen können, weil dieses eben natürlich, damals war es einfach fix im Kopf, du musst leicht sein, um gut zu sein. Und das, das ist, glaube ich, jetzt schwer irgendwie für mich wegzudenken, dass das irgendwie hätte anders laufen können, weil das war auch wirklich so ein so ein in mir verankerter Gedanke, der dann irgendwie über die Jahre aufgebaut wurde. Ne, am Anfang, klar, ne, U15, U17, U19 auch, da habe ich mir über das Gewicht nicht groß Gedanken gemacht. Da ist man noch im Wachstum, da fährt man einfach, trainiert man vernünftig und hat Bock und gewinnt Rennen irgendwann, wenn man eben Talent hat. Und dann irgendwann kommt halt irgendwie der erste Trainer und sagt so, wir machen jetzt hier Fettmessungen, es geht auf die Waage. Ach ja, boah, da könnten noch ein paar Prozent runter. Und dann fängt man, glaube ich, an, sich da die Gedanken zu machen. Und da ist, glaube ich, eben dieses Gesamtpaket, ja, wie hätte man das aus meinem Kopf oder ne, rausbringen können? Ja, hätte vielleicht man nicht mit der Fettmessung anfangen sollen oder keine Ahnung. Ne? Das ist irgendwie, ja, ist ein bisschen schwierig.
Hättest du es benennen können, wenn dich jemand konkret gefragt hätte? Dominik, was geht denn dir vor? Was läuft nicht? Oder?
Ja, in bestimmten Momenten hätte ich halt sagen können, ja, ich hasse mich gerade, mein Leben fühlt sich sinnlos an, weil ich keine Disziplin aufbringen kann und mir gerade wieder irgendwie 7 Stücke Kuchen reingefahren habe und finde das so, ne, und also das sind halt eben diese Gedankenkreisel, die eben irgendwie eben ja auch mit dieser Krankheit Depression verankert sind, auch wenn ich habe natürlich auch im Studium dann viel über Depression und das gelernt, das ist natürlich im Endeffekt die Kriterien irgendwie einer manifesten Depression hatte ich nicht, weil ich immer relativ schnell auch wieder rausgekommen bin und wieder viele gute Phasen hatte, sonst hätte ich auch gar kein Radprofi sein können, weil ein richtiger Depressiver kommt halt irgendwie 2 Wochen nicht aus dem Bett und kann nicht mehr arbeiten gehen, so einer, der irgendwie mittel- oder schwergradig depressiv ist, aber eben diese Phasen, die dann eben nicht ganz so lang waren, hatte ich halt durchaus, dass ich da in den Momenten halt gar nicht richtig da irgendwo rauskam, so, ne? Und dann ist das, genau, und dann gab es wieder Phasen, wo alles gut lief und dann es war auch für mich, ne, dann war ich mal wirklich richtig länger im Training. Es war dann oft, klar, im Trainingslager hat man natürlich auch seine Struktur und man ist voll da ein Stück weit ja auch sozial und von Trainern und so irgendwo kontrolliert, aber dann klappt das meistens ja ganz gut mit vernünftigem Essen und dann ist man zu Hause und hat ein paar Tage irgendwie weniger zu trainieren und dann hat man halt irgendwie auch Zeit, sich viel Essen reinzufahren und darüber dann irgendwie eine depressive Verstimmung zu bekommen. Und das kann ich schwer sagen, was mir konkret geholfen hätte. Ich denke, viel auch durchaus, wenn dann ein Psychologe auch im Vorhinein das sowas mit einem bespricht und sagt, ja, was könnte dir jetzt zu Hause helfen? Was, ne, überleg dir doch mal, was kannst du machen, außer jetzt irgendwie nur zu den 3 Lieblingsbäckern zu gehen und dir 5 Stücke Kuchen zu holen, sondern kannst du dir vielleicht irgendwie ein paar Podcasts reinziehen. Hier, Besenwagen läuft doch wieder, 3 Folgen hast du nicht gehört, ne? Und dann nicht dabei zu essen. Also eben, da ist, glaube ich, dann ein Psychologe, der sich da mit dir beschäftigt oder jemand, der, oder auch ein Trainer, der das irgendwie aktiv irgendwie versucht, mit dir zu bearbeiten. Vielleicht ein Ansatz.
Das würde ich auch rückblickend sagen. Also das sollte jeder Nachwuchsfahrer sich auf jeden Fall mal so durch den Kopf gehen lassen, so wer ihn in seiner Karriere vielleicht so ein bisschen begleiten könnte. Es reicht auch oft auch einfach nur auf die Eltern zu hören, was, glaube ich, viele erstmal nicht machen und im Nachhinein so, okay, vielleicht hätte ich da besser mal hingehört. Oder halt, vielleicht gibt es im Umfeld jemanden, der schon eher mal Radrennen gefahren ist oder muss auch noch nicht mal jemand aus der Materie sein, sondern einfach jemanden, mit dem man so oft mal sich hinsetzt und so darüber spricht, was man eigentlich gerade macht. Und im besten Fall sind es halt irgendwie Leute, die sich mit dem Ganzen auskennen. Ja. Also ich glaube so, wenn ich jetzt so an meine Fehlentscheidung meiner Karriere da zurückdenke, da wäre ich in manchen Situationen auf jeden Fall besser beraten gewesen, wenn ich eben auf Leute da gehört hätte oder überhaupt jemanden gehabt hätte, mit dem ich über gewisse Sachen sprechen konnte. Also glaube ich schon sehr wichtig. Und gerade wenn es dann in Richtung Leistungssport geht, mit einem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten, würde ich sowieso jedem Sportler empfehlen.
Wie zynisch ist eigentlich auch der Teamname Die Brutzler in dem Zusammenhang?
Ja, ich glaube, das ist echt eigentlich ein Skandal. Bei Milram haben sie uns immerhin dann zumindest ab dem zweiten Jahr immer auch schön den Quark auf den Tisch gestellt. Brutzler haben wir, glaube ich, nie eine große Packung nach Hause geliefert bekommen. Also,
Ey, ich bin auch für Wiesenhof gefahren, U23, da gab es auch nie eine Wurst.
Nee, ein Huhn meinst du?
WTF.
Da gab es immer nur Stress vom Sport, leider.
Ich, würde auch sagen.
Die Trikots waren auch echt nicht so geil, muss man sagen.
Ja, komm, die
mit so ein paar Bratwürstchen drauf.
Aber ich finde, Steffen Wesemann hat einfach super dazu gepasst. So. Also ich finde, dass diese ganze Identity, ja, Corporate Identity, aber der war doch der sportliche Leiter, oder?
Nee, nee, Wese ist nicht aufgetaucht.
Hätte war ja dann bei Wesen auch. Ja, Heppner
meinst du? War das. Aber die Brutzler hat auch eigentlich Jochen alleine gebrutzelt. Ja, so. Also klar. Das war ja genau, da waren ja einige von den Wiesenhof-Fahrern waren dann abends mal als Brutzler im Einsatz. Und wir hier Staufi und ich und ein paar andere Konsorten waren dann quasi ja das Farmteam Wiesenhof brutzelt.
Ja, ich denke, wir können hier auch ganz gut den Absprung schaffen aus dem sehr nachdenklichen Thema vielleicht dahin, dass der Film ja eigentlich cool ist und ein Happy End quasi verkörpert, denn aus dem Rülz ist eigentlich dann wieder ein ganz geiler Typ geworden, so kann man da ganz gut sehen auch.
Hey, ich war immer ein geiler Typ zum einen, ja.
Das ich wollte es gerade sagen.
Ja, aber...
Ich würde jetzt eigentlich gerne noch die Japan-Geschichte erzählen. Wo ich
hau raus.
Aber daran kannst du dich erinnern.
In Japan kann ich mich an das Allermeiste erinnern, würde ich jetzt mal behaupten, ja.
Ja, klar, wenn ich mit so viel Geld nach Hause fliege, Alter, dann...
Ich bin ja nicht nach Hause geflogen, ich bin ja nach Bangkok geflogen.
Ich weiß. Also, so Ende des Jahres war früher immer so das letzte Rennen in Japan, Japan Grand Prix, und auf jeden Fall, wir fliegen mit Team Milram rüber. Japan Cup. Und allein schon das Team Milram, also die sportliche Leitung, die wir mit hatten, wir hatten damals den, ich glaube, ja, keine Ahnung, Management Assistant, also hatten wir mit dabei. Und wir haben alles am Material mit drüber genommen, was wir mit drüber nehmen konnten: Räder, Laufräder, um das quasi da drüben zu verkaufen an die japanischen Fans. Und dazu natürlich auch Klamotten. So, jeder von uns Rennfahrern hat halt so die Sachen, die er halt mit hatte, hat er halt verkauft. Da gab es halt jemanden wie Dominik Rölz, der kam zum Flughafen. Ich glaube, du hattest drei Rucksäcke mit so große Backpacks oder Taschen, wovon zwei nur mit Klamotten vollfahren, und glaube, der eine war dann für deine Weltreise, ne? War das so?
Ja, also wenn du es so sagst, ich weiß auf jeden Fall, ich habe viele Klamotten mitgenommen, weil ich hatte zum Glück vorher irgendwie in der Radsportpresse gelesen, dass man da halt richtig Kohle machen kann mit seinen vor allem gebrauchten, frisch verschwitzten
genau, Klamotten. Und nicht gewaschen. Auf jeden Fall sind wir da drüben, fahren halt die Rennen, pipapo, dann das Team hat sich noch dezent zurückgehalten, hat erst angefangen, Räder, Laufräder, Klamotten quasi nach dem letzten Rennen zu verkaufen, aber nicht so Dominik. Dominik hat angefangen, quasi vor dem Fahrerlager am Start von dem Straßenrennen.
Nee, ist ein Ziel, oder? Come on. Also ich bin das
Rennen. Nee, der Start.
Habe ich auch schon vor.
Also ich kenne die Geschichte auch nur, dass es nach dem letzten Rennen war.
Nee, aber
ich war nicht da.
Ja, dann war, ja, aber das war, ja genau, nach dem letzten Rennen war es im Hotel und es war Startziel, beim Fahrerlager hast du deine Sachen verkauft, ja. 100%.
Also ich war schon ein bisschen besorgt, weil so vorm Rennen ging dieses Sale noch nicht so richtig ab. Manche, da habe ich, glaube, irgendwem musste ich dann schon versprechen, dass ich irgendwie das Trikot vom Rennen ihm irgendwie danach verkaufe. Aber und vorher habe ich also schon so ein paar Deals gemacht und dachte, Alter, wann geht das endlich los hier mit den Scheinen? Und dann war, also ich habe echt versucht, das Rennen zu Ende zu fahren. Ich glaube aber, letzte oder vorletzte Runde muss ich aussteigen. Ist ja auch echt ein schwerer Kurs hier. Dan Martin hat da richtig Radau gemacht vorne. Und dann habe ich halt irgendwie schon quasi, als sie gerade noch durchs Ziel fuhren, habe ich halt meinen Riesenberg Klamotten. Johannes Fröhlinger war noch mit dabei und hat dann irgendwie seinen viel kleineren Haufen Klamotten da irgendwie neben aufgebaut. Und dann war es dann irgendwie nach 10 Minuten. War es dann irgendwie auch zu nervig. Ich meinte, komm, Domi, verkauf den Rest von meinen noch mit und gib mir nachher die Hälfte wieder oder so. Und dann habe ich halt nachher wirklich so auch so Unterhemden ohne jeglichen Milram-Aufdruck habe ich dann auch noch irgendwie für 50 Yen oder was über den Ladentisch. Und ich hatte halt nachher wirklich irgendwie $2,000 fast raus und konnte davon die ersten 2-3 Monate meiner ja dann doch relativ lange andauernden Weltreise quasi komplett finanzieren. Und das,
ja gut, aber du bist aber unten in der Hotellobby. Das war dann so ein Wettlauf zwischen dir und Team Milram, weil unsere sportliche Leitung damals und Management ist ja auch rumgelaufen, hat unten die Leute abgeholt und mit aufs Zimmer genommen, um da die Sachen zu verkaufen. Du bist ja aber auch immer wieder runtergegangen und hast Leute so mit aufs Zimmer geschleppt. Ich habe dir irgendwann auch meine Sachen gegeben und meinte, ey komm, verkauf das, weil bei dir war halt richtig Betrieb auf dem Zimmer. Das war Wahnsinn, ey.
Boah, Mann, Radsport, ey. So ein Universum.
Ja, auch vor allem, das war aber echt, ne? Die haben halt echt, die wollten wirklich, du hast denen eine Hose angeboten und da haben die wirklich danach gefragt, ob die gebraucht ist. Und die wollten unbedingt die gebrauchte Hose haben. Das ist kein Scherz.
Deshalb hatte das Team nicht so gute Karten, weil die hatten die ganzen neuen Klamotten dabei.
Genau, die hatten die ganzen neuen Klamotten mit.
Ja, nee, das ist mein letztes Profirennen. Da kann ich mich eben durchaus an einiges erinnern. Vor allem sind wir aber nach coolerweise ja noch mit, ich glaube, du warst natürlich ja auch dabei, nochmal nach Tokio. Wir haben uns diese völlig verrückte, riesige Großstadt angeguckt, an die ich eigentlich nur noch in Grau erinnern kann.
Das war auch richtig schlechtes Wetter. Ich bin krank geworden, weiß ich noch, und saß in einem kleinen Hotelzimmer fest und habe mit der Toilette gesprochen.
Oh Gott, okay, das tut mir leid. Aber nee, ich weiß noch, da haben wir irgendwie dann McEwen und hier irgendwie von Stipsteam da auch irgendwie den Dan Martin und so nochmal in irgendwelchen Bars getroffen, mehr oder weniger zufällig. Und das war eben für mich eigentlich ganz, ganz cooler Abschluss da damals.
Ja. Dann waren wir damit übrigens in der Bierbar, das wird Andi freuen. Da gab's nur hauptsächlich belgisches Bier und ich weiß gar nicht, wie viele hunderte verschiedene Sorten und auch so Weihnachtssorten haben wir so Bier mit Zimt getrunken und sowas. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst.
Ich glaube, davon bist du krank geworden.
Gut möglich. Aber war eine gute Zeit. Also dieser Abschlusstrip war ziemlich cool. Ne? Genau, dann bist du auf deine Weltreise gegangen und ich zurück.
Genau, dann habe ich den Nico Keinert dann in Bangkok getroffen und wir sind erstmal zusammen ausgezogen.
Cool. Ja, ich habe dich erst letzte Mal, glaube ich, in Pulheim im C-Klasse-Rennen gesehen. mein letztes Rennen, glaube ich, war dann nächstes Jahr ging dann Corona los.
Ja, wahrscheinlich bei mir ähnlich, was die klassischen Lizenzrennen angeht. Ist auch, ich war ja höchst motiviert für den Besenwagen, auch dieses Jahr das eine oder andere Rennen nochmal anzutreten.
Ach, stimmt.
Aber nebst Vater werden, Kinder kriegen und Arzt sein und so, ist das echt leider mit dem Training ganz ziemlich in die Hose gegangen. Und da habe ich mich dann nicht mehr getraut, mich irgendwie völlig untrainiert bei der Sauerlandrundfahrt da vermöbeln zu lassen.
Hey, nächstes Jahr Sauerlandrundfahrt, Deutsche Meisterschaft. Heute schon erwähnt, lass mich kurz aussprechen, heute schon erwähnt, Dominik Klemme, kennt ihr von der Rettungstruppe Samson, der, wenn er Käse riecht, so der Bart zwirbelt sich und wenn Dominik Klemme das Wort Deutsche Meisterschaft hört, passiert genau das. Und er hat auch schon so nächstes Hammer. Jahr wieder Deutsche Meisterschaft. Wir wissen zwar nicht, ob wir Besenwagen wieder an den Start bringen, aber wenn dann so.
Ja, wenn dann so, genau, da habe ich auch zum Glück ein paar Monate Elternzeit vorher, da kann ich hoffentlich ein bisschen mehr trainieren.
Ja, aber das Ding ist ja, ne, wir müssen ja Besenwagen Bundesliga an den Start bringen, damit er fahren kann, außer er wird Landesmeister oder holt irgendwie UCI-Punkte, aber sonst hast du ja keine Startberechtigung.
Der hat auch schon, der ist ja Marathon-DM gefahren auch, Mountainbike, da hat er aber leider, da hat er irgendwie Asthma-Anfall gehabt, musste aussteigen. Und Gravel-Rennen hat er auch schon gefragt, wann gibt es da endlich deutsche Meisterschaft? Irgendwann muss er endlich deutscher Meister in irgendwas werden.
Ja, ja, dann sollten wir vielleicht auch Schorsch Zimmermann als zur Not als Ersatzfahrer, als Stagiaire, damit er auch endlich deutscher Meister werden kann.
Genau.
Das steht ja doch für ihn auch auf dem Programm. Ja, eben Graveln finde ich auch spannend. Ich habe zwar bisher nur zwei antike Gravel-Bikes, aber eben.
Du meinst Crossräder?
Crossräder habe ich, genau. Auch so ohne, also das eine ist so echt ein geiles italienisches altes, ohne jegliche Flaschenhalterverschraubung. Also das kann man sich ja im Gravelrad nicht mehr erlauben, weil Gravelrennen sind ja heutzutage mehrere Tage lang, wie Fossi du jetzt auch erfahren hast. Zumindest Glückwunsch auch nochmal persönlich dafür für diese Leistung beim Badlands. Also wenn du vielleicht nicht das Ergebnis in Zahlen gebracht hast, was du dir da irgendwie vorher vorgenommen hast oder wie auch immer. Aber das, ja, finde ich Hammer, dass du das auch durchgezogen hast, das Ding. Richtig heftig.
Ja, ich kann es allen empfehlen, die sich
Nahtoderfahrung haben wollen.
Die sich gerne quälen, die so ein bisschen sadomasisch.
Ja, ich habe ja letztes Jahr diesen Two Volcano Sprint dann aber leider nicht ganz bis zu Ende mitgemacht.
Der ist auch krass.
Der ist auch recht heftig. Da tritt man meistens ohne Gravelräder an, aber fährt dann auch hier und da mal Gravel, wo ich auch ein bisschen überrascht war. Ich bin dann halt auch mit Carbonlaufrädern und so alten, schönen, normalen hier Kork-Bremsklötzen angetreten. Und die waren dann halt auch so weit runter, dass ich auch so ein bisschen das als Grund vorgeschoben habe, um auszusteigen. Nee, durchaus auch eine heftige Nummer. Das ist ja im Endeffekt bei allen diesen Ultra-Events so, dass es dann im Endeffekt nur darum geht, hat man eben die psychische
Aber übrigens, Gravel-Rennen sind nicht immer nur mehrere Tage. Ne? Also es gibt auch normale Gravel-Rennen. Und vielleicht kannst du ja sogar nächstes Jahr welche fahren in Deutschland.
Ja, krass. Organisierst du eins?
Wenn er eins macht, dann fahre ich auch eins.
Ja. Was wollte ich sagen? Ey, aber Oslo-Trondheim. Andi hat es gerade schon während der Aufnahme in unserem Chat geschrieben. Also wir können das ja einfach auch mal verbindlich einbuchen. Wann ist denn das nächstes Jahr?
Ja, auf jeden Fall sollten wir das tun. Ich bin.
Ja, wir brauchen ein Datum. Weil sonst
also das ist an sich immer, wenn es keine Corona-mäßigen Verschiebungen gibt, quasi am Mittsommer-Nachtswochenende oder eins davor, eins dahinter, 21. Juni rum. 20. Juni rum. Ich habe jetzt gerade nicht was im Kopf, was das genau passende Wochenende nächste ist, aber quasi immer das vorletzte.
Geil, ey, wir machen einfach Besenwagen All-Star-Team.
Ja, Mann.
Ja. Ich guck gerade mal, ob ich Zeit habe. Wir können es mal.
Ich bin voll dafür. Ich habe nämlich, glaube ich, auch das Fährticket schon gebucht, eben für eigentlich letztes Jahr. Und eben, ich habe da noch Elternzeit und wir wollen eigentlich sehr gerne durch Skandinavien kreuzen und wollte das dann als fixe Station mit einbauen. Du hast es eben andersrum genannt, also es geht von oben nach unten, ne, von Trondheim nach Oslo runter, aber gehupft wie gesprungen. Das Ganze heißt Stärkeproven, also die Stärkeprobe, und genau, ich denke, wir sind alle stark genug, um da uns zu prüfen. Ja,
ey, von oben nach unten geht ja auch bergunter, ja, ne? Ist ja easy.
Ja, es ist nicht so mega profiliert, glaube ich, ne? Es geht am Anfang hoch und dann geht es relativ lang runter, glaube ich.
Genau, so ist es im Endeffekt.
Ey, und da haben wir Andi, der zieht dann von vorne wie so ein Lock.
Ja, den muss man halt mit nach oben bringen. Deswegen.
Ja, das kriegen wir aber hin.
Kann
ja.
ich vielleicht auch dann, mitfahren. Weil
also ich denke, das ist das perfekte Besenwagen All-Star-Event. Und das können wir gerne ins Auge fassen.
Ja, dann sind jetzt auch herzlich eingeladen Johnny Hogaland,
Nee,
der ist so heiß.
Karl Platt. Der will das dann auch in 11 Stunden fahren oder so, also 12 Stunden.
Ja, der schiebt dann immer alles. So ein tolles. Ja.
Oh, komm, Jungs. Ja. Bestimmt holländischen Akzent. Nee,
wir fahren das nicht auf Rekord.
Besenwagen-Oster-Team.
Nee.
Ey, wir holen uns den Olympia-Vierer der Frauen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ein paar Mädels müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen.
No,
ja, da fahren wir alle nur Windschatten.
das ist geil. Also nochmal ganz kurz zum Reißen. Genau, es ist halt quasi ein Team-Event und man darf bis zu 30 Leute in einem Team an den Start stellen und muss mit 10 Leuten ankommen. Also der 10. wird gewertet für die Zeitnahme. Und ja, 540 Kilometer geht es nur ab.
Okay, ist ja easy. Hab schon mehr gefahren. Genau. Als einziger hier wahrscheinlich, oder? Schon mal jemand mehr gefahren?
Am Tag? Bist du schon mal mehr als 540?
Ja.
Nee, ich noch nicht. Nice. Nee. Also das heißt, sind 2 Stunden nicht Radfahren, ist das?
Ist das dann auch der gleiche Tag, oder? Nee, weil eben dieses 2BS, ich habe mir auch ein Hotel genommen, aber geplant in der ersten Nacht. Wir sind um 5 Uhr morgens los und ich hatte dann irgendwie um 12:30 dann das Hotel erreicht und da war ich dann gut 400 Kilometer weit gekommen, aber auch irgendwie, keine Ahnung, 8000 Höhenmeter oder noch mehr. Also genau, so, aber die Distanz habe ich nicht geschafft, weil es auch so viel hoch und runter ging, dass man nicht so schnell unterwegs war.
Alright. Ich würde sagen, langsam lang genug gequatscht, oder?
Ja, genau, das war jetzt am Ende auf jeden Fall auch eher so wahrscheinlich Talk, der die Zuhörerinnen nicht so interessiert.
Ja. Nee, ich finde auch,
müssen die durch, generell, wie immer.
Fände ich super, wenn sich viele Leute den Film anschauen. Ihr könnt den auch gerne in irgendwelchen Shownotes verlinken oder so.
Das machen
wir. Die Jungs von Vevey Films haben den wirklich quasi für lau gemacht, für ein paar Klamotten und haben sich jetzt bei ein paar Filmen irgendwie Dings beworben, irgendwelche Festivals.
Haben die Putzler
Brutzler bekommen von mir, genau. Und das habe ich ihnen noch ein paar Müllrahmen abgelaufene Frühlingsquarks noch zugesteckt.
Nee, aber schon jetzt das Ganze reinspringen, aber du hast eigentlich echt richtig Glück gehabt mit den Teams. Du warst bei Brutzler, legendäres Trikot, und 2008, 2008 das Milram-Trikot, das Q-Trikot, hast du auch bekommen, oder?
Ja, natürlich. Das 2008er Edition Deutschland-Tour habe ich bekommen.
Deutschland-Tour.
Ist mir auch letztens irgendwie, ich habe das, glaube ich, an junge Fahrer vom VCS irgendwie verschenkt. Da ist mir nochmal ein Foto zugeschickt worden. Ja, das hätte ich jetzt für 8.000 Euro wahrscheinlich versteigern können. Muss ich mir wieder zurückholen.
Ohne Scheiß, ich habe das damals gesehen und dachte, also wir sind da drauf, das Jahr so eine entschärfte Variante gefahren. Ich dachte mir, ey, das sieht auch schon scheiße aus. Lass uns das Ding einfach voll durchziehen und wir sehen einfach aus wie eine Kuh.
Ja, das 2008er war schon viel geiler als unser Mannschaftstrikot vom nächsten Jahr, ne?
Das war weiß, ne?
Ja, das war so, das sah, also ich, das
also
war
wir hatten halt auch so. Eine weiße Hose.
Wir hatten die Hose, ne, wir hatten die Hose noch mit Kuhflecken auch. Wir hatten Hose
und das war mega geil.
Aber Grundfarbe weiß.
Was meinst du, Andi?
Grundfarbe war weiß.
Ja, genau, Grundfarbe war weiß.
2008.
Ja, das war eigentlich komplett aber weiß und blau, so.
Genau.
Blau gefleckt.
Hast du noch Bilder? Also, wir müssen Bilder hochladen von dem Trikot mit dir drin. Weil ich habe es damals gedacht, hässlich, aber voll durchgezogen geil.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Bild mit mir und Knesi, das habe ich schon mal im Internet gefunden. Das kann man ganz gut finden. Und genau, also ich fand, also schön war eigentlich das erste Milram-Trikot, was du da noch nicht gefahren bist, mit diesen Racing Stripes, das. Da habe ich hier noch mal ein Trikot übrig, weil das einfach irgendwie klassischer aussah. Ne? Ein bisschen,
es war halt italienisches Style. Ne? Ich hatte noch Conagos gefahren.
Genau. Genau, wollte nur noch sagen, ey, die Velvet-Jungs machen auch noch einen geilen Film, der irgendwann auf dem WDR zu sehen ist, Surfing Europe. Das ist halt, also die haben halt Bock auf Sportfilme, das ist eigentlich klar, aber die eben haben halt auch Bock auf ein bisschen was mit Message. Und da dieses Surfing Europe ist halt, dass die irgendwo in den verschiedenen Surfspots, wo auch politisch eben einiges abgeht, so wie Nordirland oder Baskenland oder da unten da Andalusien, wo es dann nach Marokko rübergeht, da eben mit Leuten irgendwie auch die filmen und die so begleiten. Und eben, wenn Radfahrleute irgendwie ein bisschen Message transportieren wollen und ein geiles Filmteam haben wollen, können sie sich natürlich auch mal bei den Jungs melden. Aber genau, gerade sind sie irgendwie noch in Frankreich und filmen irgendwelche Basken beim Surfen. Genau.
Ja, wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes. Alle mal reinschauen. Gut, dann
versuche ich mich mal wieder zu bedanken. Hat mich sehr gefreut, hier euch zu treffen.
Ja, ich fand es mega spannend. Auf jeden Fall zwischenzeitlich mal echt gute Diskussion am Start und das Thema ist halt einfach immer noch brandheiß.
Genau, eben. Ich denke, man muss einfach aware sein, auch vor allem wie den jungen Sportlern da versuchen, einfach das Leben nicht noch zu erschweren, indem man da irgendwie noch zusätzlich Druck aufbaut und das irgendwie dann übersieht, dass da der ein oder andere wirklich dran zu knabbern hat. Ja, das ist, glaube ich, vielleicht so die Message, die ich da auch ein bisschen transportieren will. Aber genau, mir geht's gut. Ich bin Papa, da wird alles andere ein bisschen nebensächlich. Das ist schon. Kann ich auch jedem empfehlen, das ist eine heftige Erfahrung.
Also du kannst es empfehlen oder nicht?
Ich kann das sehr empfehlen, weil solche Gefühle, wie man dann so einem kleinen neuen Menschenwesen gegenüber hat, die kann man, glaube ich, selbst auf irgendwelchen Ultra-Events des Radsports sich nicht erkaufen. Oder erradeln, erstrampeln, meine ich natürlich. Genau.
Ja, das ist doch ein guter Aufruf. Ja. Lecker essen und Kinder zeugen. In dem Sinne,
ich jetzt meine Abgestaltung fortführen. Also,
dann viel Spaß, Andi.
Ja, gut, genau. Fahrt schön weiter und genau.
Ja.
Bis die Tage. Wir sehen uns in Trondheim.
Also, ciao.
Ciao.